Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir werden nicht mehr werden. Es ist ein Tribut an diesen sommerlichen Tag, dass wir in einem relativ überschaubaren Kreis bleiben. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Café Pano zur heutigen Veranstaltung Grenzgänger Wissenschaft. Mein Name ist Sigmund Kopitzky. Ich bin nach gefühlt einem halben Jahrhundert Südkurier jetzt als freier Kulturjournalist tätig und führe heute Abend durch den Abend. Die Reihe Grenzgänger Wissenschaft, veranstaltet von der HTWG, der PH Torgau, der Universität und der Stadt Konstanz, findet im Rahmen der IBH-Position der Internationalen Bodenseehochschule statt. Insgesamt wurden zum Jahresthema Mobilität 16 unterschiedliche Veranstaltungen von verschiedenen IBH-Mitgliedshochschulen realisiert. Zum Abschluss des Jahresthemas 2016-17 möchte ich Ihnen Simone Strauf vorstellen, die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseehochschule, wird Ihnen einen Über- und einen Einblick geben in die Reihe, bevor wir uns mit dem heutigen Thema angekommen und dann, wie kann Wissenschaft Integration unterstützen, beschäftigen. Frau Strauf, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Kopitzky, für die freundliche Einführung. Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Internationale Bodenseehochschule und die Reihe IBH-Positionen kurz vorzustellen. Die Internationale Bodenseehochschule ist ein Verbund aus 30 Hochschulen hier aus der Region. 30 Hochschulen, die zusammenarbeiten, Universitäten, pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen. Und damit sind wir auch der größte hochschulartenübergreifende Verbund in Europa. Wir fördern Projekte im Bereich Lehre, Forschung, Entwicklung, sogenannte Strukturbildung, wo in Arbeitsgruppen Mitarbeitende zum Beispiel zusammenarbeiten, die sich mit Karrierefragen beschäftigen oder mit Gender- und Diversity-Themen. Wir haben im letzten Jahr die Reihe IBH-Positionen lanciert. Das ist eine neue Reihe, eine Veranstaltungsreihe, in der wir den Dialog zwischen den Hochschulen und auch den Dialog mit der Öffentlichkeit fördern wollen. Und die Reihe Grenzgänger Wissenschaft ist eine Veranstaltungsreihe innerhalb dieser IBH-Positionen. Wichtig für uns ist immer, dass die Hochschulen grenzüberschreitend zusammenarbeiten, sich vernetzen und wenn möglich auch verschiedene Hochschultypen gemeinsam arbeiten, wie hier in unserem Fall eben die Universität Konstanz mit der HTWG Konstanz und der PH Torgau und im besten Fall auch noch mit Praxispartnern wie eben zum Beispiel der Stadt Konstanz, Radio Seefunk oder der Torgauer Zeitung. Im Rahmen der IBH-Positionen haben insgesamt 16 Veranstaltungen stattgefunden. Herr Kopitzky hat es schon erwähnt. Das waren ganz unterschiedliche. Sie sehen es hier in dem kleinen Flyer. Grenzgänger Wissenschaft, eine Art Diskussionsvortragsformat. Darüber hinaus gab es eine Vorlesung, die sich mit dem Thema wie wirkt sich Bewegung im virtuellen Raum auf Sprache aus, zum Beispiel der Aspekt von Mobilität beleuchtet worden ist. Dann gab es zum Beispiel noch eine Veranstaltung, wo sich Mobilität und Transformation betrachtet worden ist, wo Mobilität eher aus philosophischer Sicht beleuchtet worden ist. Oder gerade letzte Woche hat eine Tagung stattgefunden, wo es darum ging, wie sich gesellschaftliche, wirtschaftliche Veränderungen auf Menschen mit Behinderung auswirken. Und hierbei spielt natürlich Mobilität auch eine ganz wichtige Rolle. Ein ganz interessantes Format wurde angeboten vom Vorarlberger Landeskonservatorium. Hier werden Musiker ausgebildet. Hier gab es eine Veranstaltungsreihe, in dem Fall auch mit 4 Veranstaltungen, wo Vorträge kombiniert worden sind mit musikalischen Darbietungen. Und eine Veranstaltung war ganz nah dran an dem Thema hier. Da ging es auch um Migranten und Migration, wie Musik oder welche Bedeutung Musik haben kann für Personen, die ihre Heimat verlassen haben. Wie Musik ein Identifikationspunkt sein kann, wie Musik aber auch mit in die neue Heimat gebracht werden kann. möchte Ihnen gerne einen kleinen Ausschnitt zeigen aus einer Veranstaltung, die sich nannte Musik als Erinnerungsmedium, damit Sie auch mal einen kleinen Einblick bekommen, welche Arten von Veranstaltungen insgesamt im Rahmen der IBH-Positionen realisiert wurden.
Es geht um Erinnerungsmedium in Musik. Man wird fremd im Land und man baut eine neue Existenz auf und darauf. Und davon wollen Sie uns heute erzählen. Ich nehme an, das Instrument war nicht im Gepäck damals bei der Flucht.
Zuerst konnte ich mein Instrument nicht mitnehmen. Und als ich im Burgenland war, habe ich mit einer Frau getroffen. Sie ist aus der Türkei. Dann konnte sie in der Türkei reisen. Und ich habe sie gefragt, ob sie mein Instrument mitbringen kann. Ja, und ohne diese Frau kann ich nicht mein Instrument haben.
Meine Idee ist, dass ich Sie jetzt durch einige Beispiele führe, wo man sehen kann, wie Musik als Erinnerungsmedium dient und was für Rollen die Musik spielt. Und ich fange mit diesem Beispiel an. Songlines. Vor allem die älteren Mitglieder einer Gemeinschaft können die Landschaft singen. Das heißt, mithilfe von Liedern beschreiben sie jedes Detail der Landschaft. Diese Lieder werden dann weitergegeben, so dass die nächste Generation die Landschaft genauso gut kennt wie ihre Vorfahren.
Hast du von deinen Großeltern oder deinen Eltern, Vorfahren über ihr Schicksal erfahren?
Von meiner Oma sehr wohl. Die hat oft erzählt von der Heimat, vom Südtirol. Und bei ihr war das, denke ich, ein bisschen eine andere Flüchtlingsgeschichte, weil sie wollte eigentlich nicht weg.
Bei meiner Schwiegermama war das irrsinnig toll. Sie hat da das überhaupt nicht so gesehen. Und wir haben ganz viel Italienisch geredet, gesungen und das einfach so schön vermischt. Also deswegen sind wir trotzdem Südtiroler geblieben. Also.
Diese Offenheit, die man bei euch in eurer Musikalität hört, dass das für viele eigentlich so nicht ist und dass es immer noch sozusagen die Verräter sind, das ist eigentlich eine höchst brisante, nach wie vor brisante Sache. Ich würde mir ein Lied wünschen, Santa Lucia.
Tu sei l'intero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia.
Ja. Einfach einen kurzen Einblick in eine Veranstaltung vom Vorarlberger Landeskonservatorium, die gemeinsam mit der Universität Zürich durchgeführt worden ist, aber auch zu anderen Themen, nicht nur jetzt zum Thema Flüchtlinge. Die Veranstaltungsreihe wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Es werden wieder Veranstaltungen gemeinsam von mehreren Hochschulen durchgeführt werden, die auch wieder offen sind für die Öffentlichkeitsarbeit und würden uns sehr freuen, wenn auch die Reihe Grenzgänger Wissenschaft wieder tolle Ideen hervorbringt und wir sie in unser Programm aufnehmen dürften und die bewährte Kooperation hier auch fortgesetzt wird. Wenn Sie sich informieren möchten, die Veranstaltungen werden alle dokumentiert, auf unserer Homepage abgelegt. Also da haben Sie einen Einblick darüber, welche Veranstaltungen, die Sie selber nicht besucht haben, stattgefunden haben und entsprechend können Sie sich da dann auch Zugänge verschaffen zu den Inhalten. Danke sehr.
Dankeschön, Frau Strauf. Musik haben wir heute Abend leider keine. Es war geplant, aber es kam nicht zustande. Das Thema, meine Damen und Herren, die deutsche Flüchtlingspolitik und ihre Folgen, ist ein strittiges Thema. Das ist aber streng genommen nicht weiter schlimm, denn der Diskurs, zumal der Kontroverse, hält eine Gesellschaft wach. Sie hält ihn oder sie am Laufen. Aber wie sieht das bei uns genauer aus? Da gibt es hierzulande jene, die sich um die Neuankömmlinge in unserem Land kümmern. Mittlerweile 1 Million Menschen, die hier angekommen sind. Menschen wiederum, die hier leben, die ihr Herz öffnen, die sie die Fremden willkommen heißen, immer noch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, wir wollen eure Probleme nicht, seht zu, wie ihr ohne uns klarkommt. Mit anderen Worten, hier stehen sich Humane und Inhumane gegenüber. Und es gibt eine dritte Gruppe. Es ist vermutlich die zahlenmäßig größte Gruppe, die mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck sagt, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Sie sehen im sogenannten Flüchtlingsproblem vorrangig ein quantitatives Problem, ohne dass man ihnen ethnische oder sonst wie moralisch vorhaltbare Ressentiments unterstellen sollte. Sie haben Zweifel an jenem ultimativen Satz der Kanzlerin, wir schaffen das, den Angela Merkel inzwischen selbst als Lehrformeln bezeichnet hat. Wir wollen heute Abend nicht darüber reden und richten, ob die Entscheidung der Kanzlerin richtig oder falsch war, im September 2015 die Grenzen zu Österreich für Flüchtlinge nicht zu schließen. Alles war übrigens für die Schließung vorbereitet. Doch Merkel und ihre Berater fürchteten die Bilder von Polizisten, die in Passau mit Schlagstöcken vor erschöpften Familien stehen. Diese Furcht kann, ja, muss man teilen. Nur, die Grenze blieb weiterhin offen und der Zuzug ging weiter. Offene Grenzen, so sieht es auch die EU-Formel vor. Dass heute weniger Migranten und Flüchtlinge nach Deutschland kommen, tatsächlich schaffen es jeden Monat immerhin noch 10.000, hat Gründe. Der Stacheldraht liegt nicht in Passau. Statt Deutschland schlossen im März 2016 die südeuropäischen Länder ihre Grenzen und damit die Balkanroute. Gleichzeitig handelte die Kanzlerin mit der Türkei den EU-Flüchtlingsdeal aus. Die Drecksarbeit macht seitdem die Türkei für uns, schreibt Cordula Meyer im vorletzten Spiegel. Von diesen Grenzen und Lagern gibt es kaum Bilder und auch nur wenige Bilder von den täglichen Katastrophen im Mittelmeer. Die Menschen kommen über Libyen, weil die anderen Routen zu sind. Allein im vergangenen Jahr sind 5.000 Menschen ertrunken, in diesem Jahr sind es bereits mehr als 1.600. Jeder Tote ist zu viel. Wir sagen uns, wir dürfen nicht wegschauen, aber was können wir tun gegen den Krieg, gegen Armut, gegen korrupte Politik oder gegen Schleuserbanden? Viele dieser Menschen kommen nach Deutschland, weil sie vor ihren Lebensumständen in ihrer Heimat Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia und so weiter fliehen und an unserem Glück, Frieden und Wohlstand teilhaben wollen. Aber können wir unser Glück und unseren Wohlstand mit allen teilen? Wollen wir das? Asyl kennt keine Obergrenze, hatte Angela Merkel im September 2015 in Richtung Bayern gesagt. Das ist wahr. Aber ebenso wahr ist, dass Deutschland nicht einmal alle Menschen aufnehmen könnte, die wirklich einen Anspruch auf Schutz haben, geschweige denn alle, die bei uns ein besseres Leben suchen. Asyl für alle? Eine Illusion. Jeder neunte Mensch weltweit hungert, 20 Millionen Menschen sind latent vom Hungertod bedroht. Wir dürfen an dieser Stelle dennoch das migrationspolitische Grundproblem nicht verschweigen. Dass hier Einwanderung im Modus des Flüchtlingszuzugs geschieht, dass also die Asylgesetzgebung zweckentfremdet wird. Pointierter, die Gefahr besteht dabei, dass Armutsimmigranten, Stichwort Duldung, den politisch Verfolgten durch Krieg und Vertreibung erschöpften und ermatteten, den Platz, den sie nach geltendem Recht beanspruchen dürfen, streitig machen. Wie kann eine Lösung aussehen? Auch wenn es die Humanen unter Ihnen, meine Damen und Herren, nicht hören wollen, Abschiebungen, selbstverständlich rechtsstaatlich geprüft, sind unter dieser Prämisse notwendig. Andernfalls verliert das Asylrecht seine Glaubwürdigkeit, wie der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration in seinem Jahresgutachten 2017 betont. Das genaue Thema dieses Abends lautet: Angekommen und dann, wie kann Wissenschaft Integration unterstützen? Lassen Sie mich zunächst auf das Gutachten eingehen, an dem Professor Daniel Thüm neben Professor Judith Grieshaber heute Abend auf dem Podium mitgewirkt hat. Das umfangreiche Papier zur Zukunft der Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa steht unter dem optimistischen Titel Chancen in der Krise. Es plädiert mit Blick auf das Thema Flüchtlingsintegration hierzulande für Regelsysteme statt für Sonderprogramme, für mehr und für ein anderes Europa. Blicken wir zunächst auf Europa. Ein Dilemma der Flüchtlingspolitik ist, dass es keine einheitliche Anwendung von vereinbarten EU-Regeln zur Flüchtlingsaufnahme durch die Mitgliedstaaten gibt und wohl so schnell auch nicht geben wird. Der fehlende Mechanismus einer innereuropäischen Verantwortungsteilung gilt dem Sachverständigenrat als die Achillesferse der EU-Asylpolitik. Der Sachverständigenrat spricht sich dafür aus, die als Dublin-Regeln bekannte Zuständigkeitsregel beizubehalten, wonach der Staat der Ersteinreise grundsätzlich für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Angela Merkel hat diese Regelung im Sommer 2015 außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig fordert der Sachverständigenrat, dass die Staaten an den EU-Außengrenzen, die aufgrund ihrer geografischen Lage besonders durch den Flüchtlingsstrom gefordert sind, also etwa Griechenland oder Italien, stärker unterstützt werden. Der Beitrag der Staaten in Nord- und Westeuropa wäre zum Beispiel die schrittweise Öffnung ihrer Arbeitsmärkte für anerkannte Flüchtlinge. Sie würden also für deren Integration stärker als bisher die Verantwortung übernehmen, sofern ihre Wirtschaft das zulässt und der Arbeitsmarkt aufnahmefähig ist. Voraussetzung dafür ist eine an Bedingungen geknüpfte Freizügigkeit für anerkannte Flüchtlinge, die aber noch auszuhandeln wäre. Wenig begeistert zeigt sich der Sachverständigenrat von der Idee, etwa in Tunesien oder in Ägypten EU-Aufnahmezentren einzurichten, in denen Flüchtlinge Asyl beantragen können. Das wirft in der Tat komplexe praktische, vor allen Dingen aber auch rechtliche Probleme und Fragen auf. Der Kompass bei einer Kooperation mit Staaten außerhalb der EU sind die Menschenrechte. Und wir wissen, selbst in Erdogans Türkei sind sie nicht immer gewährleistet. Die Teilung der Verantwortung für die Flüchtlinge darf nicht bedeuten, diese einfach zu verlagern. Der zweite Teil des 200 Seiten umfassenden Jahresgutachtens widmet sich der deutschen Infrastruktur. Detaillierter in den Blick genommen werden dabei die Bereiche Wohnen, Bildung, Arbeitsintegration und Wertevermittlung. Aus den Ergebnissen leitet der Sachverständigenrat folgende Empfehlung ab. Zitat: Für die Integration von Flüchtlingen sollten grundsätzlich keine Sonderprogramme geschaffen werden, sondern die vorhandenen Regelstrukturen genutzt werden. Das bedeutet etwa, dass Schüler so bald wie möglich in regulären Schulklassen unterrichtet werden sollten. Ebenso sollten für die Berufsausbildung, die Nachqualifizierung und die Arbeitsmarktintegration die bewährten Instrumente der Arbeitsmarktpolitik genutzt werden. Sonderprogramme sollten demnach die Ausnahme sein und sich auf unabwendbare besondere Bedarfe wie zum Beispiel Sprachunterricht beschränken. Die Flüchtlingszuwanderung kann und sollte genutzt werden, so die Botschaft des Rats, um in den Regelstrukturen sinnvolle Reformen anzugehen. Dann haben alle etwas davon. Papier, so könnte man zynisch einwenden, ist geduldig. Die Realität ist nämlich eine andere. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die 2015 und 2016 einen Asylantrag gestellt haben, sind 25 Jahre oder jünger. Ein großer Teil von ihnen kann weder lesen noch schreiben. Das ist mit erheblichen Herausforderungen für das Bildungssystem und seinen Repräsentanten verbunden, angefangen von den Kitas, Schulen, Hochschulen und Universitäten. Es fehlt, um in diesem Bereich Integration möglich zu machen, an Personal und vor allem an Geld. Es gibt Streit zwischen den Kommunen, die die Arbeit mit den Flüchtlingen haben, und den Landesregierungen. Es gibt Streit zwischen den Ländern und der Bundesregierung, die, keiner hat es gemerkt, das Jobprogramm für Flüchtlinge von 300 Millionen Euro auf nur noch 60 Millionen Euro gekürzt hat. Wir wissen jetzt, Einwanderung verbraucht Wohlstand. Das Land Baden-Württemberg allein steckt 300 Millionen Euro in die Infrastruktur oder besser in die Integrationsstruktur. Ob das genügt? Ministerpräsident Wilfried Kretschmann, der nicht aufhört, das Ehrenamt zu loben, hat Versäumnisse bei der Integration eingestanden. 1000 Integrationsmanager sollen nun aus der Not helfen, sollen Risiken der Zuwanderung und dazu gehört auch steigende Kriminalität mindern. Integrationsmanager? Integration braucht Zeit. Jeder zweite Flüchtling kann einer Studie zufolge 5 Jahre nach der Ankunft in Deutschland einen Job haben. Es zählt dabei auch bezahlte Praktika und geringfügige Beschäftigung. Das Problem des Fachkräftemangels wird der Zuzug von Flüchtlingen kaum lösen. Umgekehrt wird der Flüchtlingszuzug zu keinem nennenswerten Lohndruck oder zu einer Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte führen. Ein anderes Thema noch, worüber zu reden sein wird, der Stellenwert der Wertevermittlung ist nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht 2015-16 stark gestiegen. Die theoretische Vermittlung von Werten ist wichtig, sollte aber nicht unterschätzt werden oder überschätzt werden. Auch darauf weist das Gutachten hin. In einem zweiten Schritt kommt es eben darauf an, dass die Werte von den Menschen, die bei uns ankommen, übernommen werden. Dies setzt voraus, dass sie diese Werte im Alltag erleben und praktisch erfahren können. Die Gesellschaft müsse, um Integration zu ermöglichen, fordern und fördern, sagt Kretschmann. Eine gelingende Integration erfordert aber auch eine entsprechende Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft. Dass die Aufnahme von Menschen in Not ein Gebot der Menschlichkeit ist und den Werten unserer Gesellschaft entspricht, daran sollten wir uns bei allem Streit grundsätzlich einig sein. Meine Damen und Herren, soweit diese Einführung in ein problematisches, schwieriges, komplexes Thema, das natürlich unterschiedliche Meinungen hervorruft und hervorrufen muss. Bevor ich Ihnen unsere Referenten des Abends vorstelle, möchte ich Sie bitten, folgende Fragen zu beantworten. Wir werden am Ende der Veranstaltung, da kommen auch Sie zu Wort, dieselben Fragen noch einmal stellen und sehen, ob sich das Ergebnis verändert hat, nach oben oder nach unten. Die Frage ist, die Integration der Flüchtlinge hierzulande ist auf einem guten Weg, verbesserungsfähig, gescheitert. Also aus diesen Zahlen lese ich einen hohen Grad an Skeptizismus, ist nicht auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg stimmen 2 Stimmen. Verbesserungsfähig, okay, gut. Gehen wir zur zweiten Frage. Brauchen wir eine Obergrenze für Flüchtlinge? Ja, da wäre dann interessant zu wissen, wie das Problem zu lösen ist. Ich glaube wirklich, dass wir das national nicht handeln können, europäisch vielleicht, geht es aber wirklich auch nur über eine Weltordnung, weil es gibt doch schon eine starke Diskrepanz zwischen Reich und Arm, auch zwischen Gut und Böse. Gut, wir werden am Ende der Veranstaltung noch einmal die Fragen stellen und gucken, ob sich da im Ergebnis was verändert hat. So, Vorstellung der Referenten. Wie kann Wissenschaft Integration unterstützen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir heute Abend Professor Judith Grieshaber und Professor Dr. Daniel Thüm da. Frau Grieshaber wurde 1990 an die HTWG Konstanz berufen. Sie lehrt dort Kommunikationsdesign und Mediadesign und forscht zur Wirkung von Kommunikation und Design, gerade auch mit Blick auf eine neue interkulturelle und gesellschaftliche Herausforderung. Seit 1986 ist sie als Design- und Marken- und Kommunikationsberaterin für die Medien- und Werbebranche und andere Unternehmen, aber auch als Autorin von Buchbeiträgen, Buchverlage tätig. Frau Grieshaber hat unzählige Projekte realisiert. Die letzten beiden vielbeachteten Ausstellungen, die sie in Konstanz im Wissensturm auf den Weg gebracht hat, galten unbegleiteten Jugendlichen. Es war, glaube ich, 2014. Ne? Und den Jesiden, einer Volksgruppe und religiösen Minderheit im kurdischen Nordirak. Der IS hat etwa 7000 Jesiden umgebracht, Frauen und Mädchen vergewaltigt und versklavt. Die Ausstellung wird voraussichtlich noch in der Landesbotschaft Baden-Württemberg in Berlin gezeigt. Während sich Frau Grieshaber idealistisch und praktisch für die Integration der Schutzbedürftigen und Entwurzelten einsetzt, betreibt Professor Thüm in der Causa und nicht weniger engagiert Grundlagenforschung. Auf dem Giesberg ist er seit 2010 Professor für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht sowie Co-Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht. Professor Thüm ist maßgeblich beteiligter Wissenschaftler am Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen der Integration und seit 2016 Mitglied im erwähnten Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. So jung er noch ist, die Liste seiner Publikationen ist sehr, sehr lang. Ich schenke es mir daher, sie hier aufzuzählen. Ich freue mich auf ein Gespräch mit den beiden Referenten, aber vorher möchte ich zunächst Herrn Professor Thüm bitten, uns mit einem kleinen Vortrag, Referat in das Thema einzustimmen.
Genau, ça va.
Ja, sollen
gerne.
Wir? Ja, gut, setzen wir uns.
Nehmen wir Platz. So. Und dann darf ich beginnen mit einem doppelten Dank. Zuerst Ihnen, dass Sie mich als jung bezeichnet haben. Das habe ich länger nicht mehr gehört. Und also ernsthaft länger nicht mehr gehört. Und zweitens bei den Organisatoren, als ich das von den Abstimmungen erfuhr, dachte ich, ja, machen wir mal. Aber ich fand es jetzt wirklich spannend. Vor allem die erste Frage, dass nur zwei das Ganze als positiv bezeichnet haben, wobei einer der zwei ich war. Das hat mich dann doch überrascht. Und dann bin ich auch gespannt auf die Diskussion später. So lustig wird es nicht weitergehen, weil ich üblicherweise bei meinen Themen, die ich verfolge, nicht unbedingt jemand bin, der viel Spaß in der Veranstaltung bringt, aber deswegen sind Sie ja auch nicht gekommen. Ich möchte anfangen mit dem Titel der Veranstaltung, mit dem Titel Angekommen und dann. Und wenn man sich diesen Titel anschaut, dann fragt man natürlich, wo angekommen, und man stellt fest, dieser Begriff, der relativ spezifisch klingt, ist sehr unbestimmt, weil er uns überhaupt nichts darüber sagt, wo oder wie man angekommen ist. Und er ist letztlich ungefähr genauso unbestimmt wie der Begriff des Das im Wir schaffen das von Angela Merkel. Und gemeint ist wahrscheinlich die physische Ankunft, also die Einreise nach Deutschland oder auch der Aufenthalt in Konstanz, in der Flüchtlingsunterkunft, wo auch immer. Doch das ist natürlich nur ein Aspekt des Ankommens. Es gibt andere Dimensionen und zwei dieser Dimensionen will ich Ihnen heute in der gebotenen Kürze vorstellen, näher bringen. Und als erstes und bei weitem auch am ausführlichsten die rechtliche Ankunft. Sie haben mich ja schließlich als Jurist eingeladen. Und gemeint mit der rechtlichen Ankunft ist das Migrationsrecht, das man gemeinhin auch als Ausländer- und Asylrecht bezeichnet hat, welches regelt, welche Rechtsstellung jemand hat, der sich physisch in Deutschland befindet, also angekommen ist. Und dieses Aufenthaltsrecht hat den Anspruch, nicht nur abzubilden, was sie tatsächlich vorfinden, sondern es hat den Anspruch, eben mit zu entscheiden, mit zu steuern, mit zu gestalten. Und das exemplarischste Beispiel dafür ist das Asylverfahren, das all diejenigen durchlaufen, die physisch angekommen sind, das dann eben auch der Feststellung dient, ob jemand nach Maßgabe der rechtlichen Regeln Schutzbedarf hat oder nicht. Und hierzu möchte ich Ihnen sozusagen wirklich auf eine Bürgerveranstaltung ausgerichtet eine ganz konkrete und auch persönliche Geschichte schildern, die ich selber vor fünf Wochen erlebt habe. Und sie handelt von meinem Schwager. Mein Schwager wohnt im erweiterten Großraum Stuttgart, arbeitet bei der katholischen Kirche und er läuft Halbmarathon. Mit 60 Jahren ist das durchaus beachtlich. Und er läuft diesen Halbmarathon mit fünf Personen, die wir gemeinhin als Flüchtlinge bezeichnen. Und bei diesem Halbmarathon sammelt man dann auch Geld, was dann für entsprechende flüchtlingsbezogene Projekte verwendet wird, weil die entsprechende Sponsoren suchen. Und dazu habe ich mich dann selbstverständlich auch bereit gefunden. Und als ich dann das Bild sah, das er mir via WhatsApp geschickt hat von ihm und seinen Mitläufern, da stellte ich dann fest, dass höchstwahrscheinlich diese Flüchtlinge, mit denen er gelaufen ist, aus einem Land südlich der Sahara, aus Afrika kommen. Und als ich am Pfingsten bei ihm auf der Terrasse saß, erfuhr ich dann näher, dass einer von ihnen, nennen wir ihn N, aus Nigeria, eben wie N kommt. Und N ist eben physisch angekommen, beim Halbmarathon genauso wie auch in Deutschland. Aber ob er eben rechtlich angekommen ist, das ist eine andere Frage. Sie ahnen es bereits, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er ist also kein Flüchtling im Rechtssinne. Aber mein Schwager engagiert sich natürlich weiter. Und da in Nagold, das wollte ich eigentlich nicht sagen, da im Großraum Stuttgart, wo mein Schwager lebt, Vollbeschäftigung herrscht, schafft das dann dankenswerterweise auch, dem Eng eine Ausbildungsstelle beim Unternehmen dort zu verschaffen. Und nun wissen wir alle, dass abgelehnte Asylbewerber eigentlich zurück müssen, auch abgeschoben werden dürfen. Und im Fall von N haben das die Behörden und die Gerichte tatsächlich auch festgestellt, dass er abgeschoben werden dürfte. Das Leben in Nigeria mag nicht so schön sein wie in Konstanz, aber eine Verfolgung droht N, weder aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte noch in den Regionen von Nigeria, wo er herkommt und wo er auch zurückkehren müsste. Und einmal unterstellt, N findet einen Ausbildungsplatz, und dann kommt meine erste Frage, da möchte ich von Ihnen wissen, soll N in Deutschland bleiben dürfen, um seine Lehre, Ausbildung abzuschließen, ja oder nein? Ja, das war... Es ist eindeutig und es war auch zu erwarten. Und in dem Fall stimmt auch die, was die Juristen die herrschende Meinung hier im Raum nennen, mit der Rechtslage überein. Denn eigentlich müssen in der Tat abgelehnte Asylbewerber zurückreisen. Aber seit 2016, seit dem Integrationsgesetz, haben Personen, die einen Ausbildungsplatz finden, unter einer Reihe von kleineren Voraussetzungen dann auch ein Recht darauf, diese Lehre abzuschließen. Und sie haben dann auch noch ein Recht darauf, nach dieser Lehre sich einen Job zu suchen. Und wenn sie einen Job finden, dann dürfen sie dann auch praktisch und rechtlich dauerhaft da bleiben. Aber ich habe Ihnen das natürlich nicht erzählt, um Ihnen die konkrete Regelung deutlich zu machen, sondern Sie könnten jetzt das Ganze auch anders stricken. N findet keinen Ausbildungsplatz, soll er dann bleiben oder nein? Und diese Frage ist durchaus typisch für das Aufenthaltsrecht, weil das kann man immer aus zwei Blickwinkeln betrachten. Auf der einen Seite haben Sie die Integrationsförderung und auf der anderen Seite nennen wir es die Migrationssteuerung. Und es liegt auch an den rücklaufenden Zugzugzahlen nach Deutschland, dass derzeit wieder die Integration im Vordergrund steht. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Dilemma immer dann besteht, wenn eine Regelung für Personen, die sich bereits im Land aufhalten, also angekommen im physischen Sinne sind, sehr sinnvoll ist, um die Integration zu fördern. Dieselbe Regelung zugleich jedoch einen Pull-Faktor darstellen kann, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen oder eben Personen, die eigentlich ausreisen müssten, das nicht tun. Und hierzu soll es eben im Fall von N nach der Entscheidung Große Koalition letztes Jahr nicht mehr kommen. Er darf auch theoretisch am ersten Tag nach seiner Ablehnung seines Asylantrags hier bleiben. Und das führt mich zum zweiten kurzen Beispiel. Nicht nur ich, sondern auch N hat einen Schwager, nennen wir einen S wie Schwager. Und dieser Schwager lebt in Nigeria, in derselben Stadt, wo N herkommt und hat auch einen ganz ähnlichen Lebenslauf. S ist ein junger, alleinstehender Mann, körperlich gesund, mit einer mittleren Schulbildung. Er hat also genau dieselbe Biografie wie N und er hat es aber noch nicht bis in den Großraum Stuttgart geschafft, sondern sitzt in Tunesien, das ist das Land östlich von Libyen und dort in Tunesien stellt er jetzt bei der deutschen Botschaft einen Antrag auf ein Einreisevisum nach Deutschland. Wie gesagt, selbe Person wie N, S, der Schwager, gleiche Lebensumstände, gleiche Biografie mehr oder weniger. Und die zweite Frage ist, ob S nach Deutschland einreisen dürfen soll. Okay, also die rechtliche Antwort haben Sie in dem Fall nicht getroffen. Die rechtliche Antwort ist nämlich eindeutig nein. Also es sei denn, es ist irgendeine Sonderkategorie gegeben. Es darf nicht einreisen, ein Einreiserecht besteht in solchen Fällen nicht. Und nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Februar letzten Jahres, wo ich dann auch ein Interview im Spiegel hatte, was wohl mittelbar mit Cordula Meyer zusammenhängt, die ich nächste Woche das erste Mal persönlich treffen werde. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Februar diesen Jahres gilt es auch dann nicht, wenn wir nicht jetzt über S reden, jemand, der kein Schutzbedürfnis hat, sondern über jemanden aus, sagen wir, Syrien, der im Libanon sitzt. Der Staat kann Ihnen genauso wie die Jesidien, über die Frau Grieshaber nachher erzählt, natürlich die Einreise gestatten, aber er ist rechtlich hierzu nicht verpflichtet. Und den ganzen Sachverhalt habe ich, einmal abgesehen davon, dass er wirklich von einem realen Kern, einer realen Geschichte ausgeht, meinem Schwager und dem Halbmarathon und dem Nigerianer, habe ich natürlich nicht zufällig gewählt, weil er ist echt, aber er ist zugleich eben repräsentativ. N und S stehen stellvertretend für die Personen, die derzeit über die zentrale Mittelmeerroute nach Libyen, über Libyen nach Italien und dann in die EU einreisen, und nach der aktuellen UNHCR-Statistik haben tatsächlich die meisten von ihnen, also die am meisten vertretenste Nationalität, ist Nigeria. Und wir könnten den Fall jetzt ungleich komplizierter schaffen. Der Schwager hat es nach Europa geschafft, kommt dann aber über Italien, Chiasso und Kreuzlingen nach Konstanz, stellt hier am Hauptbahnhof einen Asylantrag oder ein Asylbegehren, was ich übrigens schon persönlich erlebt habe. Plattform 3, ich wollte zum Flughafen, höre neben mir so Bundespolizisten und höre das Wort Somalia, da kamen die betroffenen Personen wohl her. Und soll es jetzt in Deutschland bleiben oder soll er nach Italien zurückgeschickt werden, wie das europäische Recht eigentlich vorsieht? Ich könnte Sie auch fragen, was Sie davon halten, wenn man ein Aufnahmelager in Libyen einrichtet und dort entscheidet, ob eine Person wie S mit dem Asylantrag Erfolg hat oder nicht. Und dann darf er einreisen, wenn er Erfolg hat, ansonsten muss er zurückkehren. Und ich könnte Sie, und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar die gemeinste Frage, fragen, ob Sie dafür sind, dass vielleicht weniger Menschen wie N und S kommen, dafür aber mehr Frauen wie die Jesidien, über die Frau Grieshaber nachher berichten wird. Und die Abstimmung zu all den Fragen werden wahrscheinlich höchst unterschiedlich und auch kontrovers, und das aus gutem Grund, weil über all diese Fragen kann man kontrovers streiten, und das ist dann auch schon eigentlich die zentrale Message, die ich mit 80% meiner Zeit jetzt Ihnen vermitteln wollte. Integration und Migrationssteuerung befinden sich manchmal in einem Zielkonflikt, und diesen Zielkonflikt löst man im Kontakt mit konkreten Menschen, meist, also auch in der Praxis, die viele von Ihnen in der Flüchtlingsbegleitung bewegt, zumeist zugunsten der individuellen Person auf, ohne dass damit eben notwendig eine Aussage über die Migrationssteuerung getroffen wäre. Der Blick auf die Praxis, also auf den Einzelfall, kann insoweit nicht das System ersetzen, und über dieses System kann man dann selbstverständlich auch streiten. Und zweitens dann noch kurz zu dem zweiten Aspekt des Ankommens, also weder das physische noch das rechtliche, sondern mit der kurzen Frage, was ist Integration? Und eine praktische Kurzdefinition wäre, dass Integration die Teilhabe am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben meint, so steht sinngemäß im Aufenthaltsgesetz. Und das ist natürlich notorisch weit, und deshalb kann es sinnvoll sein, analytisch ein paar Ebenen abzuschichten. Und meistens steht am Anfang, so auch in Deutschland in den letzten 2 Jahren, die sogenannte strukturelle Integration im Vordergrund, also die Inkorporation in bestimmte gesellschaftliche Teilsysteme, Bau von Unterkünften, Vermittlung von Ausbildungsstellen, Eingliederung in die Schulen und auch der Spracherwerb. All diese praktischen und auch unheimlich wichtigen Fragen der strukturellen Integration sind zentral, aber dennoch beschränkt sich eben Integration nicht darauf. Zugleich geht es um so etwas wie gesellschaftliche Selbstidentifikation, Selbstbeschreibung gesellschaftlicher Zusammenhalt. Man muss sich fragen, was eine Gesellschaft eigentlich zusammenhält, was das Wir-Gefühl ist und wie sich das auch in Begegnung mit Migration gegebenenfalls verändert oder anpasst. Und nachdem in den ersten 2 Jahren diese strukturellen, handfesten Sachen im Vordergrund standen, dreht sich aktuell die Debatte sehr viel mehr um diese identifikatorischen Fragen. Und hierzu gehört natürlich zuerst einmal die Einhaltung der Gesetze, aber da hört der Konsens dann meistens schon auf. Was zusätzlich erforderlich ist, ist umstritten. Und dann sind wir mitten in der Debatte, die Sie aktuell auch in den Medien haben. Leitkultur, Burka-Verbot, Sie kennen das alles. Und diese Debatte wird dann häufig auch in einer binären Gegenüberstellung, Multikulturalismus versus Leitkultur, Döner versus Schweinebraten, Burka versus Abendland diskutiert. Diese ist für die Medien sicher hilfreich, ist aber für die Diskussion nicht immer nur fruchtbar, weil sie die Frage zu sehr vereinfacht, weil sie auch zu sehr auf Ja-Nein aus ist. Und deswegen will ich schließen mit einer weiteren Frage, über die ich Sie dann auch nicht abstimmen lasse, die mir aber dennoch eben wichtig erscheint. Ist es richtig, dass Eltern und Schüler einer Lehrerin die Hand geben oder noch allgemeiner, sind so allgemeine Dinge wie Begrüßungsformeln für eine Gesellschaft überhaupt wichtig? Selbstverständlich kann der Staat sowas nicht rechtlich regeln und erst recht nicht erzwingen. Und wir alle haben auch unterschiedliche Praktiken, die sich im Übrigen andauernd ändern. Mein kleiner Neffe macht immer so ein Give me five oder sowas. Kommt allerdings in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob das hier auch verbreitet ist. Also Praktiken sind relativ, sie verändern sich. Und all diese Relativierung ändert aber nichts daraus, dass eine Gesellschaft vielleicht doch mehr braucht als nur Gesetze, an die man sich hält, dass so etwas, jetzt nicht unbedingt das Händeschütteln, aber irgendwelche Sachen, die eine Gesellschaft ausmachen, relevant sind. Und das ist es mehr als die strukturelle Integration. Und damit bin ich am Schluss.
Vielen Dank, vielen Dank. Im Vorgespräch hat Herr Thür mir gesagt, ich soll ihn unterbrechen oder einfach daran hindern, weiterzureden. Aber andererseits war es so spannend, fand ich, was er eben gesagt hat. Und bevor ich Judith das Wort gebe, welche Erklärung haben Sie denn dafür, dass viele Politiker darüber klagen, es gibt ein Vollzugsdefizit bei Abschiebungen, aber viele Bürger wiederum Abschiebungen generell beklagen? Lässt sich dieser Widerspruch zwischen moralischer und rechtlicher Betrachtung in irgendeiner Weise erklären oder gar auflösen? Wir haben es ja hier in der Abstimmung auch eben gesehen.
Ja, auflösen lässt er sich ganz sicher nicht. Also das Wesen eines Dilemmas, und das habe ich ja auch versucht, Ihnen irgendwie deutlich zu machen, dass es dieses Dilemma gibt. Spätestens bei dem, der einreist, haben Sie wahrscheinlich selber, bevor Sie abgestimmt haben, innerlich so gewisse Unsicherheiten verspürt, wie Sie das jetzt beantworten müssen. Und dieses Dilemma existiert. Und dieses Dilemma kann man auch nicht auflösen. Es gibt auch nicht irgendeine Lösung dafür. Man kann es höchstens artikulieren und dann auch versuchen, damit umzugehen. Und es ist dann die Aufgabe der Politik, aber auch der Gesellschaft, über solche Themen wahrscheinlich auch zu diskutieren. Was wahrscheinlich das Schädlichste ist, ist solche Themen dann unter den Teppich zu kehren und überhaupt nicht zu thematisieren. Das schadet im Endeffekt wahrscheinlich mehr, als es nutzt.
Okay, soweit. Danke. Judith, bist du dran?
Ja, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen geblättert, aber Juristen können das ja, ne? Deshalb sitzen sie an allen wichtigen Stellen, weil sie uns so lange totquatschen, bis wir sagen, komm, dann lass ihn, er soll es jetzt einfach machen. Er hat natürlich auch vieles schon vorweggenommen, was ich auch sehr gut finde und worüber wir sicher auch noch in den Fragen dann nachher diskutieren werden. Ich habe ganz am Anfang, als diese Debatte losging, gedacht, man bringt so Begriffe durcheinander. Das eine ist meiner Ansicht nach die Flüchtlingsfrage und das Asylrecht und so weiter. Und das andere ist eine Migrationsgesellschaft. Und mir ist ganz wichtig, dass man diesen Unterschied macht, weil dadurch, dass man das alles durcheinander geschmissen hat, kamen ja in der Gesellschaft viele merkwürdige Diskussionen zustande und die Menschen haben plötzlich Angst gekriegt, haben gedacht, sollen also eine Million Leute hier eine Einwanderungsgesellschaft bilden und so weiter. Und das andere ist, dass ich vor einiger Zeit mal in meinem eigenen Umfeld und so in die Vergangenheit geguckt habe und gekramt habe, mit wem warst du eigentlich immer zusammen, wo waren deine Freunde, Bekannte, mit wem hast du studiert, mit wem bist du eigentlich verwandt, überall auf der Welt? Und dann habe ich festgestellt, das ist ja komplett vermischt. Da ist ja überhaupt gar nichts so rein deutsch. Und habe mit vielen Leuten diskutiert und natürlich, man muss es hier jetzt nicht sagen, ist ja klar, wir sind natürlich schon längst eine multikulturelle oder eine Einwanderungsgesellschaft. Also unsere Kinder und die Jugendlichen und die Studierenden, die sind ja alle schon, das ist ja schon seit 10 Jahren, das ist ja nichts Neues, dass wir Leute von überall auf der Welt da haben. Ich muss auch sagen, ich finde es bereichernd. Ich habe das immer als etwas Wunderbares empfunden. Es hat mich immer weitergebracht natürlich, weil ich ja in dem Gebiet auch forsche und arbeite. Kommunikation, Dialog ist ja wahnsinnig wichtig. Und auch wenn wir nachher über Bilder noch reden, wird es noch besonders wichtig sein, weil wir müssten eigentlich, wenn man unser Gehirn anguckt, bestimmte Dinge überhaupt nicht bewusst wahrnehmen, weil wir alles sowieso unbewusst wahrnehmen. Und es ist auch relativ erschreckend. Man hat viele Dinge da jetzt erst so richtig rausgefunden. Auch darüber forsche ich. Und diese Bilder oder alles das, was wir so verbinden mit dieser ganzen Diskussion und übers Fernsehen, über die Medien, müssen wir bewusst wahrnehmen, weil wir können uns nur über Dinge austauschen, die wir auch wirklich bewusst wahrnehmen. Unbewusst, da können wir gar nicht drüber reden, das ist das große Problem. Das heißt, wenn überhaupt Kommunikation einen Nutzen haben soll, dann müssen wir unsere Erfahrungen austauschen. Und das ist für mich auch die Krux, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Also Wissenschaft, Kommunikation muss Gassi gehen, das ist eine Tatsache. Wir müssen rausgehen, wir müssen mit den Menschen reden und müssen uns austauschen über unsere Erfahrungen und so weiter. Und in der globalen Welt kann man nicht sagen, das eine, Globalisierung ist wirtschaftlich zu sehen, aber wir wollen keine gesellschaftliche Globalisierung. Also wir wollen, dass die Leute da bleiben, wir wollen nicht, dass sie unbedingt zu uns kommen. Und da ist wahnsinnig vieles vermischt worden, was jetzt meiner Meinung nach auch zu Problemen führt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es rechtliche Hintergründe und so weiter. Natürlich gibt es die und natürlich können wir auch nicht alle aufnehmen, aber ich würde gerne den Unterschied machen. Ich habe mit Menschen gearbeitet, ich habe damit schon vor vielen, vielen Jahren angefangen. Da ging es mit Hilfsorganisationen um bolivianische Minenkinder, die 4 Kilometer unter Erde arbeiten und so weiter. Das war auch ein Studienprojekt und viele andere Projekte und das letzte eben sehr, sehr nachhaltig schauderhafte, erschreckende Erfahrung war eben mit den Jesiden. Und deshalb möchte ich auch so auf den Unterschied pochen. Das eine ist, dass Menschen in Not sind, die müssen wir aufnehmen und das ist ja auch passiert, also dass dieses Engagement von Bürgern hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Und wenn man diese Frauen zum Beispiel, und das müssten noch viel, viel mehr sein, nicht gerettet hätte, dann wären die wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben. Wir haben im Moment in der Gesellschaft eine riesige Umwälzung natürlich, das weiß jeder, aber wir haben dadurch auch die Chance, mal wieder auf unsere eigene Gesellschaft zu schauen, auf unsere eigenen demokratischen Vorstellungen, auf Werte. Wir leben in einem Paradies seit Ende des Zweiten Weltkriegs und sind natürlich davon auch geprägt. Soll ich aufhören?
Nein,
gerade
nein,
auf die
nein,
Uhr.
Nein.
und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass diese ganze Debatte, diese ganze Situation uns dazu führt, dass wir mal wieder selber schauen, wer wir eigentlich sind und wohin wir wollen. Wieso sind wir so demokratiemüde, manche Teile der Gesellschaft, wieso wird so polarisiert und. Sind wir eigentlich noch stolz auf das, was wir geschaffen haben? Was ist mit unserer Wertegesellschaft? Man weiß, dass zum Beispiel die 10 wichtigsten Werte international eigentlich die gleichen sind. Also die Kulturunterschiede sind gar nicht so riesig. Die Kulturunterschiede sind größer zwischen Gruppen oder innerhalb von Gruppen als jetzt zwischen Ländern, Kulturen. Und die Werte, wenn man zum Beispiel arabische Jugendliche befragt, dann ist für sie der oberste Wert Humanität. Jetzt denkt man nach jüngsten Erfahrungen, es ist ja wohl nicht der Fall. Macht zum Beispiel ist für Jugendliche überhaupt kein Thema, egal wo sie herkommen. Und das sind natürlich interessante Dinge, finde ich. Also das sehr, sehr differenziert zu sehen, finde ich sehr wichtig. Und das kann nur der Dialog, da kann auch nichts verordnet werden, das muss die Gesellschaft tun. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ein Riesenpotenzial hat, das wirklich richtig gut hinzukriegen und zu diskutieren und sich auszutauschen mit den Menschen, zu reden und über alles andere werden wir auch noch diskutieren und natürlich auch im Detail, das ist jetzt alles so drüber fliegen und ja, mehr muss ich da eigentlich im Moment auch gar nicht sagen, weil du hast interessante Fragen zusammengestellt und ich hoffe, dass wir relativ viele da noch über viele noch reden können. Ich habe auch Abstimmungsfragen. Mhm. Ja? Also, meine erste Abstimmungsfrage ist, wie wirken Kriegs- oder Flüchtlingsbilder auf Sie? Finde ich erschreckend, kann ich nicht mehr sehen oder machen mich betroffen? Ja, dieses Betroffenmachen. Problem ist natürlich, dass die Medien uns zuballern mit Informationen. Wir leben ja in einer wahnsinnigen Wissensgesellschaft. Das beschleunigt sich und wird immer wahnsinniger eigentlich. Und wir Kommunikationsfachleute sind natürlich bestrebt, dieses wahnsinnig überbordende Wissen immer wieder einzudampfen in kommunizierbare Inhalte, ist eigentlich unsere Aufgabe, weil sonst können wir gar nicht drüber reden. Wir könnten das überhaupt nicht in einen Dialog oder in Diskussionen einbeziehen. Und bei Bildern ist es ja so, ich sehe also irgendwo ganz da hinten sehe ich eine Person und ich werde sofort erinnern, mein Gehirn sagt sofort, ah, das sieht ein bisschen aus wie mein Onkel und so weiter. Und der ganze Rest wird alles hinzugefügt. Also das Gehirn drangsaliert uns natürlich auch. Und wenn wir solche Bilder sehen, wir sehen die ständig. Und wir werden völlig abgestumpft. Und auch die Begriffe Mitleid oder Mitleiden ist auch etwas, was ich gar nicht glaube, dass man das überhaupt kann. Wenn man erlebt hat, also wenn man in den Diskussionen mitbekommen hat, was die Jesidin oder was das ist jetzt der 74. Völkermord ist, der an den Jesiden stattfindet, wenn man sich das mal einfach vorstellt und wenn man diese Gespräche erinnert, dann kann ich nicht behaupten, ich könnte da mitleiden. Also das ist völlig abstrus. Man kann noch nicht mal sich vorstellen, was da passiert ist. Man kann nur sagen, wir reden miteinander, wir weinen miteinander, wir lachen miteinander und da kommt natürlich auch wieder Kunst, Design und so weiter ins Spiel, weil wer kann denn überhaupt solche poetischen und anderen Dinge überhaupt generieren und in Kommunikation einbauen wie Designer oder Künstler. Das ist ja unsere große Chance. Und dann ist es natürlich auch so, dass das Grenzen sprengt, weil es ist ja wie mit der Musik, das ist einfach völlig international. Ne?
Jetzt hast du ungefähr den Zeithorizont von Herrn Thüm erreicht.
Ist das echt wahr?
Ja. Mh. Also jetzt 1:1.
Wahnsinn.
Auch bei dir eine Zusatzfrage. Du hast ja relativ früh dieses Thema der Flüchtlinge und der Bewegung fokussiert. 2014 mit der Ausstellung, Kunstausstellung, auch im Wissensturm mit unbegleiteten Jugendlichen. Was hat dich dazu motiviert? Kunst als Therapie oder Kunst als Brücke zur Integration oder beides zusammen?
Also angestoßen war es von der Waltraud. Wir haben uns darüber unterhalten, es ging eigentlich darum, dass es fing wirklich da erst an und ich mache ja viele eben soziale, kulturelle Projekte und bin sowieso der Meinung, dass das Schlimme ist, ja vielleicht muss man das nochmal kurz sagen, dass wenn Menschen sich wirklich, also alle sind ja unglaublich traumatisiert, die aus egal welchen Gebieten kommen, das muss, da muss man sich nichts vormachen, das ist einfach ganz schlimm und sind also schwer traumatisiert, ob sie jetzt durch Weltbilder dadurch traumatisiert sind oder durch Folter oder durch irgendetwas. Sie sind nicht mehr dieselben und das sind auch nicht die Jugendlichen. Sie haben Dinge erfahren, die sie brutal werden lassen unter Umständen. Sie sind die letzten 50 Jahre oder wie lange ist der Nahe und Mittlere Osten von Krieg und Gewalt geprägt und diese Vorstellung, diese Bilder und das alles bringen die Leute ja mit. Das bedeutet, wenn das Überleben an erster Stelle steht und die Frauen und Familien nur noch bestrebt sind, überhaupt zu überleben und ihre Kinder einigermaßen satt zu bekommen, ist kein Platz mehr für Schönheit. Wenn die Menschen das Gefühl und den Hunger nach Schönheit, nach Poesie verlieren, dann sterben sie. Ich habe viele Gespräche geführt, was eben Kulturphänomen, was das eigentlich bedeutet und warum zum Beispiel oft in ganz armen Ländern Frauen mit dem Huhn, haben sie gerade auf dem Markt eingekauft, über der Schulter mal ganz kurz in die Kirche gehen. Dieser sakrale Raum, um um einfach etwas, und warum sind diese Bilder so stark, ne? um diese Gegenwelt zu bekommen, diese Gegenwelt zu haben.
Aber diese Jugendlichen haben ja Objekte konstruiert, die auch mit ihrer Flucht in irgendeiner Weise zu tun haben.
Ja, ja, grenzenlos. Kunst sprengt Grenzen.
Ja?
Wir haben das alles mit ihnen gemacht. Also grundsätzlich gilt bei meinen Projekten, dass es werden kaum Fragen gestellt, zuerst mal. Also ich frage nicht, was haben die Leute, und mit Therapie hat das überhaupt nichts zu tun. Das geht gar nicht. Und das war auch bei den Jugendlichen so. Wir haben uns über Dinge geredet, und dann haben sie natürlich von sich aus erzählt, und das war auch das Ziel. Und dann ist es natürlich so, wenn man so ein Projekt macht an einer Hochschule, das ist von vornherein eigentlich auch schon sowas, wo du den Leuten auch so eine Würde zurückgibst. Also du sagst, ihr seid nicht nur in Deutschland willkommen, weil dann muss man ihnen zu essen geben, man braucht Häuser, man braucht das ganze Zeugs. Wenn ich aber sage, komm an die Hochschule, mach mit uns Kunst, wir arbeiten zusammen, das finde ich eine ganz andere Haltung. Und das hat auch bei den Jugendlichen, also wir haben auch viel gelacht, weil ich habe dann gesagt, und wir fangen um 9 an, wenn wir Workshops gemacht haben, ne? Dann haben die schon gelacht, ne? Ich sage, wieso lacht er? Ja, das sei so typisch deutsch, ne? wenn man dann sagt, um 9 fangen wir aber an. Ne? Weil auch bei den Jesidinnen, dann, da ist die Zeit einfach auch ein bisschen was anderes. Oder man versteht zum Beispiel, dass Sprache nicht bedeutet, dass man Deutsch lernt. Man versteht sich trotzdem nicht, weil man mindestens in jedem Satz 4 Begriffe gar nicht kennt. Ausstellung oder was auch immer. Bei Jesidin wusste nicht, was eine Ausstellung. Dann hat Zahide Sarikas hat dann gesagt, zum Schluss hat sie das eigentlich so erklärt, ihr kriegt eine Aussteuer, wenn ihr heiratet, und da sind dann viele Produkte drin und so weiter und Tücher und das und jenes, und das wird dann ausgestellt, das gucken dann alle an, also die zu euch kommen und die Familie. Und das war dann unsere Ausstellung im Bildungsturm. Bei den Jugendlichen war das wirklich, die kamen ja aus Eritrea, aus Somalia, aus Syrien natürlich, Irak, Afghanistan. Und alle sind geflohen und eigentlich auch alle übers Mittelmeer. Und waren alle, wir haben auch aufgebaut, dass sie eine Ausbildung machen können und so weiter, und haben viel Hilfe erfahren. Die meisten wollten erstmal auch arbeiten, also sie wollten schon natürlich lernen, aber sie wollten natürlich dieses Geld nach Hause schicken. Und sie wollten vor allem Bilder generieren, also wir haben dann auch, ich weiß nicht, wer diese Ausstellung vielleicht zufällig gesehen hat, der Bildungsturm ist ja mein Lieblingsausstellungsraum, weil man da so schön konzeptionell arbeiten kann. Wir haben zum Beispiel gesagt, was ist für dich in deiner Heimat das Wichtigste gewesen? Da sagt einer, ja, mein Vater, der hatte eben Schafe, also der kam aus Eritrea, und das war für mich ganz wichtig. Dann haben wir aus Pappe, haben wir eben die ganzen Kostüme gebaut mit den Flüchtlingen und haben dann Bilder darüber projiziert. Und nachher waren das Wandgemälde praktisch, also sehr personalisiert auch und so. Also solche Dinge haben wir gemacht und die haben wir dann verkauft und sehr viele andere noch. Und zum Schluss war eigentlich klar, was sehr interessant ist, dann bin ich gleich fertig. Der letzte Raum war dann immer so ein der Weg zum Licht mehr oder weniger im Bildungsturm. Und wir haben dann aus Resten, wir hatten auch einen Raum an der Hochschule aufgebaut, wo sie mit Farbe einfach geschmissen haben, der sah aus. Diese Folien, dachte ich, da müsste man jetzt eigentlich Bilder draus machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Sobald du das rahmst, ist das eigentlich Kunst. Da kommt der Kleine aus Eritrea, 18, 16-Jähriger hoch und will ein bisschen fotografieren, was da so gerade passiert. Und dann sieht er die Bilder und sagt, wow, ist das schön. Haben wir das gemacht? Und das war natürlich eins dieser Erlebnisse, die ziemlich interessant sind.
Vielen Dank.
Achso, ich habe noch eine Frage.
Kommt mal der Herr Thüm dran.
Ja,
gut. Ja, du hattest vorher in deiner Einführung so salopp gesagt, wir sind ein Einwanderungsland. Sind wir das tatsächlich schon?
Will ich noch abstimmen? Also ich stimme gerne ab.
Ich finde das spannend. Okay, machen wir nachher. Nachher können wir ich habe nicht gesagt, wir sind Frage. Ein Einwanderungsland, sondern wir sind schon eine Migrationsgesellschaft oder eine multikulturelle aufgestellte Gesellschaft.
Ja. Ich habe mir zum Beispiel eine Frage auch aufgeschrieben, kann man überhaupt noch differenzieren oder die Redewendung verwenden, Inländer und Ausländer? Ja.
Differenzieren kann man immer, sonst wäre ich nicht in der Wissenschaft, wenn ich nicht differenzieren könnte. Das ist unser alltägliches Geschäft. Man kann differenzieren, aber die Frage ist letztlich so ein bisschen wie die Obergrenzenfrage, wo ich finde, alle vollkommen zu Recht gesagt haben, das ist die falsche Frage. Da ist es allerdings nicht die falsche Frage, sondern die bezeichnet wahrscheinlich das Problem, dass wir zu sehr in binären Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Das ist der Deutsche, das ist der Ausländer. Und stellen wir uns mal eine deutsche Gesellschaft vor, in der null Migration stattgefunden hätte in den vergangenen 30 Jahren oder den letzten 3 Jahren. Die deutsche Gesellschaft wäre überhaupt nicht dieselbe wie vor 30 Jahren. Die hat sich die ganze Zeit gewandelt und verändert, von den Begrüßungsformen bis hin zu handfesten Dingen in der Wirtschaft, Universitäten und Verhaltensweisen, Einstellungen, Identifikationsmuster von Menschen. Und im Kontext von Migration, wenn man das dann in wir, ihr, Ausländer, Deutsche, Christen, Moslems thematisiert, dann tut man die eigene Identität in gewisser Weise versteinern plötzlich. Die tendiert dazu, sich zu musealisieren. Also der Deutsche tut seine eigene Selbstwahrnehmung in Begegnung mit dem Fremden, tut er so, als ob das sei das was feststehend, was sich nicht wandelt. Und deswegen ist diese Diskussion allein in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien Deutsche, Fremde, Burka, Christentum auch so gefährlich, weil sie letztlich Kategorien verfestigt, die überhaupt nicht fest sind. Und die Herausforderung für die Diskussion jetzt ins Konstruktive gewandt, ist wahrscheinlich, dass man anerkannt, dass Identitäten, Selbstverständnisse sich die ganze Zeit wandeln, aber trotzdem nicht in der völligen Beliebigkeit endet, in der es dann häufig auch dann von der Gegenseite gemacht wird, die dann sagen, alles ist relativ und Händedruck ist völlig egal und wir machen jeder, wie er will. Das ist wahrscheinlich auch zu einfach, sondern man muss es schaffen, diese Veränderungen, die eine Gesellschaft auch in Begegnung mit Migration auszeichnet und auch unabhängig davon irgendwie zu thematisieren.
Aber trotzdem wundert mich, wie überrascht offenbar die Politik schien, 2015 von dem, was dann auf diese Gesellschaft und nicht nur auf die deutsche, sondern auf die europäische Gesellschaft an Fluchtbewegung zukam. Und sie wirkte eigentlich wenig vorbereitet. Also wenn vom Wandel die Rede ist, dann gehört eben auch die Migration dazu, genau. Die Einwanderung. Wir haben seit Jahrzehnten, glaube ich, eine Debatte über ein Einwanderungsgesetz, das bei uns nicht gibt. Warum nicht? Brauchen wir es nicht? Offenbar doch, oder?
Ja, es gibt Vorschläge jetzt. Ich glaube, die Grünen haben ein Einwanderungsgesetz vorgeschlagen. Da wollen sie einfach das Aufenthaltsgesetz in Einwanderungsgesetz umbenennen. Das ist dann das Einwanderungsgesetz. Ja. Und so dumm dieser Vorschlag ist, so dumm sozusagen jetzt diese Bezeichnung des Vorschlags wirkt, wie ich es präsentiere, so richtig ist es in der Sache. Natürlich haben wir ein Einwanderungsgesetz in dem Sinne, dass wir Regeln haben, wer kommen darf und wer bleiben darf. Wer ein Einwanderungsgesetz in der politischen Diskussion fordert, der denkt wahrscheinlich, damit würden all diese Diskussionen überfällig und man würde sowas wie diesen Konflikt zu entscheiden, darf jetzt S aus Tunesien nach Deutschland einreisen und nicht loswerden. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Also man kann den Begriff Einwanderung verwenden, sollen von mir aus auch gerne, aber man darf nicht denken, jetzt wenn wir über ein Gesetz reden, dass mit dem Einwanderungsgesetz all die Probleme über Nacht gelöst werden. Das wäre überhaupt nicht der Fall.
Ja, aber ich meine, die klassischen Einwanderungsländer, Amerika, Kanada oder Australien, die haben ja auch einen Kriterienkatalog, den wir nicht haben.
Den haben
wir, oder nicht so ausgedeutet.
Den haben wir eigentlich schon. Also die klassischen, die haben erstens mal ganz unterschiedliche Kataloge, wenn man sich es anschaut. Speziell Amerika hat auch ein Riesenproblem damit, dass die rechtlichen Regeln, wie sie in ihren Gesetzen stehen, in der Praxis überhaupt nicht ankommen. Dort ist es die irreguläre Zuwanderung über die Südgrenze, 11 Millionen illegale Mexikaner in Amerika. Also Amerika hat sozusagen als klassisches Einwanderungsland durchaus ein massives Problem, dass die Regeln, die sie sich selber setzen, mit der Migrationsrealität, so wie man sie dann in Statistiken beobachten kann, nichts zu tun hat. Bei Kanada und Australien ist es ein bisschen anders, aber das hat wahrscheinlich auch geografische Gründe, weil einfach die geografische Lage eine andere ist, sodass Amerika wahrscheinlich der richtige Vergleichsmaßstab ist. Aber wenn man, ich habe gerade neulich einfach mal ein Buch über amerikanische Migrationsgeschichte gelesen, ganz banal, war bisher eine Wissenslücke meinerseits. Und dann stellt man fest, dass in Amerika zum Beispiel seit 150 Jahren intensiv gerungen wird über Migration. Das war immer hoch umstritten, auch zum Hochzeit der Einwanderung aus Europa. Damals ging es nicht gegen Mexikaner oder sonst wen, sondern damals war der große Gegner, waren die Katholiken und auch die Süd- und Osteuropäer, Juden erstaunlicherweise auch noch um 1900, ist in der historischen Erfahrung der Erinnerung der amerikanischen Gesellschaft heute weitgehend vergessen und ignoriert. Also Einwanderungsländer, und damit sind wir wieder auch beim Begriff des Einwanderungslandes. Man darf, glaube ich, nicht der Illusion erlegen, dass ein Gesetz oder auch einen Name die Streitigkeiten lösen kann. Das ist nicht der Fall, und das ist auch das wahrscheinlich, warum in der politischen Debatte der Begriff, die einen sagen Einwanderungsland, meinen aber jeder darf kommen oder soll bleiben, und die anderen sagen, wir sind kein Einwanderungsland und meinen damit, es soll nicht so viele kommen. Und
gut, aber nochmal zurück zum Thema Asylrecht. Das kann ja nicht als Steuerungselement fungieren, wenn es Einwanderungswünsche gibt, und de facto ist es doch der Fall. Jetzt mal auf außereuropäische Länder geschaut.
Genau, das ist das, was in Amerika über die illegale Migration, also ganz undokumentiert stattfindet, findet in Europa über das Asylrecht statt, weil wir einfach diesen Kanal bereitstellen, wenn man so will, beziehungsweise die Menschen kommen und wir sortieren ihn dann in diesen Kanal ein. Man kann sich ja auch nicht sagen, dass jetzt das europäische Asylrecht ein Pull-Faktor ist, der erst dazu führt, dass die Leute kommen, sondern die Leute kommen und wir sortieren sie dann in den Kanister Asylrecht.
Aber das ist doch ein Stück weit dann, ich sage jetzt mal ein barsches Wort, ein Missbrauch auch des Asylrechts, oder?
Oder? Ja, Missbrauch hat schon wieder eine Wertung.
Wie würden Sie es denn nennen?
Das ist Steuerungsdefizit. Also wir haben rechtliche Regeln, die in der Praxis nicht ankommen.
Also sind ja im Diskurs mit der Politik, die sieht das Thema? Sieht die das Thema oder dieses Defizit?
Absolut. Ja. Absolut. Also die Defizite werden natürlich je nach der politischen Einstellung ganz woanders gesehen. Die einen sehen das Defizit, dass die Regeln nicht vollzogen werden, dass also Rückführungen nicht bei weitem nicht in dem Maße stattfinden, wie sie stattfinden sollten. Andere finden, dass die Regeln nicht großzügig genug sind. Und das ist dann eben die politische Auseinandersetzung, die man hat.
Also diese, so in meinen Augen, Hilflosigkeit, als diese Menschen zu uns kamen, überhaupt die Zahl zu bewältigen, Wohnraum zu stellen, die Kinder in die Schulen zu bringen und so weiter, wirkt auf mich alles sehr, sag ich mal, spontan und nicht wirklich durchgedacht, durchgeplant. Ein Stück weit betrifft es ja dann auch die Integration an sich. Halten Sie denn persönlich, ich weiß nicht, wie Sie abgestimmt haben, die Integration so, wie wir sie erleben, so wie wir darüber lesen, so wie wir das auch hier vor Ort erfahren, für gelungen oder auf dem richtigen Weg?
Das hatte ich am Anfang, glaube ich, schon geoutet. Ich war eine der beiden Ja-Stimmen, was aber auch vielleicht damit zu tun habe, dass damit meinte ich wahrscheinlich eher sozusagen, angesichts der Umstände tun Politik und Gesellschaft in Deutschland sich eigentlich extrem gut. Auch wenn man das komparativ im Verhältnis zu anderen Ländern anschaut, wie dort die Situation von anerkannten Flüchtlingen oder auch abgelehnten Flüchtlingen ist, ist das, was in Deutschland stattfindet, an Engagement, aber auch an Aktivitäten von Politik und Verwaltung beeindruckend. Also Sie hatten beim Vorgespräch so ein Heftchen mitgebracht vom Landkreis Konstanz, was die alles machen. Also das ist ja eigentlich idealtypisch. Also viel besser kann man es ja eigentlich nicht machen. Und deswegen war ich auch von dem Ergebnis wirklich, wirklich sehr überrascht. Und das würde mich dann auch noch interessieren, wie eigentlich jetzt außer mir nur eine weitere Person im Raum.
Vielleicht
war es Sie. Also wie die beiden Leute auf dem Podium mit Ja gestimmt hat, aber sonst hat niemand im Raum gesagt, Integration läuft
da gut. Die Frau Wand.
Achso, Sie haben auch nicht. Okay, gut. Ja. Gut. Also das war für mich schon ein faszinierendes Ergebnis, weswegen ich auch die Abstimmung, wir können auch nachher noch über Frau Grieshabers zweite Frage abstimmen.
Aber Sie kennen ja auch die Sie kennen ja auch die einschlägigen Umfragen und die sagen, dass eben dieses Hoch an Willkommenskultur inzwischen doch massiv runtergegangen ist und gibt auch Spekulationen darüber, wenn die Wahlen gegessen sind im September, dass es möglicherweise wieder ein Mehr auch an Zuzüglern gibt. Weiß nicht, ob die Regierung dann mit Herrn Erdogan vielleicht doch eine andere Sprache sprechen wird als bisher, aus Rücksicht auf diesen Flüchtlingsdeal. Wie kann es dann weitergehen? Weil das wissen wir alle und es steht auch in diesem Mitteilungsblatt vom Landrat, dass diese Integration also wirklich zu einem sehr großen Teil durch die Menschen betrieben gemacht wird. Auch da hat, sage ich mal, die Bundesregierung relativ wenig Spielraum und Steuerungsmöglichkeiten.
Sie hatten vorhin auch gefragt, wie man sozusagen dieses Dilemma zwischen sozusagen der humanitären, moralischen Intuition und sozusagen auch den Grenzen, jetzt nicht im Sinn von Obergrenzen, aber sozusagen auch als Assoptionsfähigkeiten der Gesellschaft, auch Leistungsfähigkeiten der Gesellschaft auflösen kann. Was die Politik macht und wie sie reagiert, ist, dass sie das Ganze natürlich nicht zu so einer Zuspitzung mehr kommen lässt, wie man macht die Grenze auf oder zu, sondern sie arbeitet daran, das sehr viel indirekter zu steuern, indem man letztlich in dem Bewusstsein, wie die Gesellschaft reagiert, wenn sie so eine Frage bekommt, soll N zurückkehren oder nicht, dafür sorgt, dass die Gesellschaft eben möglichst wenig oder dass die Menschen, dass sie alle möglichst wenig überhaupt noch zu dieser Frage kommen, indem man eben versucht, dann entweder die Einreise zu steuern oder wenn die Leute mal hier sind, sie dann eben zentral unterbringt. Also wir hatten 2015, das war noch vor dem Herbst mit der Westbalkanroute, hatten wir relativ viele Asylbewerber aus den Westbalkanländern, Kosovo, Serbien, Mazedonien und so weiter, wo dann alle Bundesländer, auch die rot-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg, gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Und dann hat die rot-grüne Landesregierung in Meschstetten auf der Schwäbischen Alb eine große alte Kaserne genommen und vor allem die Westbalkan-Asylbewerber vor allem dort untergebracht. Das war natürlich eine zentrale Unterbringung. Und die Idee dahinter, die Logik dahinter war eine doppelte. Erstens rein administrativ, man muss wissen, wo die Leute sind, damit die Verfahren schneller laufen und gegebenenfalls auch die Rückführung. Aber die Unterbringung in der Kaserne führt natürlich auch dazu, dass all diese Kontakte zur Zivilgesellschaft, die nachher diesen Impuls auslösen, dieser Mensch soll aber bleiben, gar nicht erst auftreten. Das heißt, wir hatten sozusagen eine landesinterne Externalisierung. Wenn man dann die Pressemitteilung anschaut, die dann das Integrationsministerium zur Eröffnung dieser Einrichtung rausgegeben hat, steht drin, kostenloses Wireless LAN für die Flüchtlinge, können Sie mit Ihrer Heimat reden. Wenn man die parallele Pressemitteilung der Staatsregierung Bayerns angeschaut hat, zum entsprechenden bayerischen Einrichtung, die genau dieselbe Einrichtung war, die genau dieselbe Modell verfolgt hat, stand da was von Abschiebungseinrichtung. Aber die Logik, die von den beiden Landesregierungen in dem Fall angewandt wurde, war genau dieselbe. Also die Politik hat schon so ihre Mechanismen gefunden, um damit mittelbar umzugehen. Also auch aktuell, also Syrer werden relativ schnell dezentral verteilt, andere eben nicht, sodass hier...
Wir kommen auf das Thema nochmal zurück, auch im Zusammenhang mit Arbeit und Integration und Ausbildung. Ich möchte nochmal zu Judith drüber gehen. Diese Ausstellung, die du gemacht hattest mit den unbegleiteten Jugendlichen, das waren überwiegend Männer oder fast ausschließlich?
Ja, es waren ausschließlich
Männer. Jetzt die letzte Ausstellung eigentlich eher eine Frauenausstellung. Ja. So eine prinzipielle Frage, die auch immer wieder hier diskutiert wird. Der Großteil der Flüchtlinge, die hier zu uns kommen, sind Männer. Im Landkreis Konstanz, habe ich gelesen, sind es 69%. In der öffentlichen Debatte wird nicht nur von Obergrenze, sondern bisweilen auch von einer Frauenquote geredet. Was hältst du als Frau davon?
Naja, sagen wir mal so, für mich ist das natürlich schon wirklich auch ein Thema, weil also diese jugendlichen Flüchtlinge, die Mädchen, die können gar nicht fliehen, also die werden zu Hause eingesperrt oder was auch immer, und die fliehen, werden unterwegs getötet, da gibt es viele Beispiele, oder vergewaltigt, verschwinden einfach. Das heißt, da kamen nur jugendliche Flüchtlinge an, die allerdings sehr jung waren und viele verschwinden ja auch. Mhm. Das ist auch da muss ich sagen, dass der Landkreis Konstanz wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Die werden dann einfach auch vom Jugendamt betreut, die kommen in die Schule, kriegen Ausbildung und so weiter. Aber diese Geschichte jetzt, die natürlich auch in der Presse ziemlich hochgekocht wurde, dass zum Beispiel arabische Männer aus Tunesien, aus Maghreb und so weiter auch kommen wollen, da bin ich relativ eindeutig dagegen. Ich habe viel mit Marokkanern auch gesprochen und Leuten aus den Maghreb-Staaten. Die Männer, die jungen Männer, die da nach Deutschland kommen wollen, die sind in vielen Fällen dort auch überhaupt nicht erwünscht. Die sind dort kriminell geworden. Die würden dort, so wie sie hier mit Frauen umgehen oder wie sie hier eben sich aufführen, dort überhaupt das nicht tun und auch nicht können. Sie würden auch zum Teil eingesperrt. Es hat in diesen Ländern ja Werte, so ist es ja nicht. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem, weil für mich ist natürlich auch in unserer Gesellschaft ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das sind ja Grundwerte bei uns. Also das ist ja etwas, was erkämpft wurde und was man nie mehr aufgeben darf. Problem ist, dass wenn man sich die Situation auf der Welt anguckt, was mit Frauen passiert, dann werden Frauen ja nur benutzt und vergewaltigt und kaputt gemacht und nicht gleichberechtigt behandelt und getötet und als Gegenstände missbraucht und so weiter. Also die, wenn man nur in Deutschland schaut, dann leben wir da in so einer immer noch nicht ganz realisierten, aber doch paradiesischen Situation von Gleichberechtigung. Aber wenn man in andere Teile der Welt geht, dann ist es natürlich, wird es immer schlimmer. Also dann wird es wieder aufgegeben.
Also Frauenquote ja oder nein?
Nee, das ist, glaube ich, nicht das richtige Mittel. Mhm. Es wird wohl keiner groß darüber debattieren oder sagen, Familien dürfen nicht kommen. Mhm. Oder Frauen dürfen nicht kommen. Also gerade die Jesidinnen, man müsste noch viel mehr holen, weil es sind Tausende und es sind ganz viele Mädchen darunter, die 16 waren oder 14 und gerettet wurden und also unglaubliche Geschichten. Da gibt es überhaupt für mich gar keine Frage, Kinder, Jugendliche, Frauen, Schutzbedürftige. Mhm. Und natürlich, es gibt ja jüngste Studien, zum ersten Mal hat man untersucht, welches Frauenbild arabische Männer haben. Also das hat in Deutschland nichts verloren.
Ist sowas politisch denn oder auch vom Recht her überhaupt sinnvoll oder durchsetzbar, eine Frauenquote?
In der Form natürlich nicht, also man kann ja nicht vorschreiben, wer einreist. Man kann natürlich aber eine...
Ja, aber man kann selektieren, das tut man ja sowieso. Man kann ja selektieren.
Also sozusagen eine Frauen werden nicht abgeschoben, was übrigens in der Praxis, da kenne ich jetzt keine Statistik, müsste ich selber mal raussuchen, ich weiß auch gar nicht, ob es die gibt. In der Praxis werden übrigens in der Regel Männer, in der Regel auch jüngere Männer, auch alleinstehende Männer deutlich mehr abgeschoben. Dass Frauen oder auch Familien abgeschoben werden, kommt natürlich vor. Mhm. Aber sozusagen statistisch, wenn man sich die Population, so nennen das meine Kollegen im Sachverständigenrat, immer das halt der Begriff, den die Soziologen verwenden, wenn man sich die Population, also die Zusammensetzung der Gruppe derjenigen, die abgeschoben werden kann, anschaut und diejenigen, die tatsächlich abgeschoben werden, würde man wahrscheinlich feststellen, dass Männer deutlich mehr abgeschoben werden. Von daher, so könnte man indirekt steuern, aber ansonsten, wer im Boot im Mittelmeer sitzt, das kann man ja nicht so direkt steuern. Was man aber steuern kann, und da ist das Jesidin ein schönes Beispiel, das ist das Resettlement, dass man in die Länder geht, wo Menschen sind, die schutzbedürftig sind, die auch besonders schutzbedürftig sind, die sich auch nie auf den Weg machen würden übers Mittelmeer, weil sie entweder die finanziellen oder die organisatorisch-intellektuellen Ressourcen nicht haben, um das zu tun oder weil die Reise für sie zu hart wäre, dass man die halt aus den Ländern mit Quoten, mit Kontingenten nach Deutschland holt. Das kann man machen. Aber das setzt wahrscheinlich in der Bereitschaft, auch der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung voraus, dass weniger Leute sozusagen auf anderem Wege kommen. Und auch dieses Projekt, was die Landesregierung hatte, das war natürlich alles vor 2015, 16, hat man danach nicht wieder erneut aufgelegt. Damals hatte die Landesregierung 1.000 waren es, glaube ich,
oder? Man hat andere Dinge danach getan. Also man muss vielleicht nochmal zu diesem Projekt grenzenlos kommen, der Der Schirmherr war ja Peter Friedrich, der damals Europaminister war von der SPD. Mhm. Das ist allerdings unwichtig, aber war es nachher nicht mehr, weil die Regierung anders zusammengesetzt wurde. Und er hat durch dieses Projekt, das hat er selber gesagt, wurde er oder hatte er die Idee, dass man eigentlich eine Partnerschaft Land Baden-Württemberg mit der Provinz Dohuk im Nordirak, also eine autonome Kurdenregion im Nordirak, Dohuk, eine Partnerschaft machen müsste. Und wir haben dann da zusammen auch weiter daran gearbeitet und dann gab es eben auch, wurde das Ganze hochoffiziell und das war eigentlich so der Beginn dieser Partnerschaft Baden-Württemberg. Und einer der Programme, eins der Programme, die dann gestartet wurden, war eben diese Situation mit den Jesiden, weil man dann plötzlich auch viel mehr mitbekommen hat, was der IS eigentlich für Gräueltaten anrichtet und man sich auch gewundert hat, wie kann das eigentlich sein, oder ich wundere mich da die ganze Zeit, dass 60.000 Krieger Länder terrorisieren können von Millionen von Menschen und zum Beispiel eben da, geht's schon wieder los. Und dann hat eben das Land Baden-Württemberg, ich kann auch das andere Mikrofon vielleicht nehmen, das Land Baden-Württemberg eben mit dem Professor Traumatologe und selber Jeside, ihn mitgenommen, also Staatsministerium, sind in den Nordirak gefahren und haben die am meisten traumatisierten Frauen und Kinder, also Mädchen, 12-Jährige, 13-Jährige und so weiter, hat er da betreut und hat die eben aussuchen sollen, was natürlich eine ganz schwierige Geschichte ist, weil 600 hatten sie schon umgebracht, 3000 sind immer noch in der Gewalt des IS und der IS hat übrigens, haben IS-Krieger auch Frauen, die zum Teil helfen, die Frauen zu verkaufen, also nach Saudi-Arabien und sonst wohin, und sind auch dabei, weil für die IS-Krieger, das ist das Grausame, sind es ja Gegenstände, sind also keine Menschen. Und deshalb können sie natürlich diese Gegenstände auch verkaufen und mit denen machen, was sie wollen. Und eine weitere wichtige Geschichte, die man nicht außer Acht lassen darf, dass die Jesiden gelten ja als Ungläubige und die werden eben von den muslimischen, von den Kriegern, von den IS-Kriegern erstmal vergewaltigt und damit so eine Art Initialisierung stattfindet, weil sie dann sagen, okay, jetzt gehörst du zu uns, jetzt können wir mit dir sowieso machen, was ist doch alles nicht so schlimm und so. Und die Frauen helfen dabei. Also es ist nicht so, dass Frauen muss man jetzt deshalb nicht unbedingt aus der Verantwortung entlassen. Und dann wurde eben angestoßen, ist meiner Meinung nach auch das wichtigste Projekt jetzt, das neueste von Herrn Kisilhan, dass er hat auch ein neues Buch geschrieben, dass er eben ein Traumazentrum, also auch die Idee zu sagen, wir können hier, also diese Frauen hat man geholt, weil man sie dort überhaupt nicht hätte behandeln können, sie wären noch nicht mehr im Leben, das ist für ihn ganz klar, aber natürlich muss man vor Ort helfen und jetzt wurde eben, das ist auch eben von der Landesregierung, vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst, eine Million dafür gegeben worden, dort hat man ein Traumazentrum jetzt ins Leben gerufen, eine Uni in Dohuk, und eben ein Masterstudiengang. Also man bildet jetzt dort vor Ort die Leute aus, die schon Bachelor haben als Psychologen, Psychiater und so weiter, um in den Lagern zu helfen, weil wenn man die Situation ein bisschen kennt im Nordirak oder man kennt ja Bilder, was in den Lagern passiert und was immer noch eben eine Gewaltherrschaft darstellt, dann ist es wichtig vor Ort. Und du hast ja auch die Frage gestellt, mehr oder weniger, ist es eigentlich richtig, das zu tun? Das wird noch eine Frage sein, darüber können wir auch abstimmen. Mhm. Wenn das jetzt gerade.
Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, das ist schon richtig, wenn man auch dort investiert, vor Ort und nicht nur hierzulande. Aber du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, nämlich Bildung und Ausbildung. Sie sind ja da Mitglied in diesem Sachverständigenrat, Herr Thüm, und in diesem Papier steht eben auch etwas dazu, dass auch in der Ausbildung einfach mehr Mobilität kommen müsste und sollte, um eben den Flüchtlingen eine Lehre zu ermöglichen oder vielleicht sogar darüber hinaus. Warum harzt es oder warum klappt es noch nicht so, dass man wirklich von einem Erfolg sprechen kann? Ich habe mir ja aufgeschrieben, derzeit befinden sich etwa 20.000 Flüchtlinge in Arbeit, Ausbildung oder Praktikum. Also das ist ja eine Minimalzahl. Und angeblich sollen es in 12 Jahren bei Flüchtlingen dieselbe Erwerbsquote erreicht werden wie bei anderen Migranten, nämlich 70%. Das scheint mir utopisch, vor allen Dingen, wenn eben der Strom der Flüchtlinge ja auch nicht enden wird.
Weil bei Erwerbsquote ist dann natürlich das Entscheidende, welche Jobs werden ausgeübt. Und die Bundesagentur für Arbeit bzw. IAB, das dortige Forschungsinstitut, hat prognostiziert, soweit man das prognostizieren kann, in 5 Jahren werden 50% Arbeit haben, die meisten allerdings in gering qualifizierten Jobs und oft dann auch in sozialrechtlich gesprochen Aufstockersituationen mit ergänzendem Hartz IV und so weiter. Die Gründe sind wahrscheinlich sehr, sehr, sehr vielfältig. Also das Qualifikationsniveau ist leider nicht sehr positiv. Da gibt es entsprechende Berichte auch des Bundesamts, die man im Internet alle anschauen kann. Ich bin da jetzt nicht wirklich, da müsste ich jetzt selber die Zahlen mir raussuchen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht mein absolutes Kerngebiet. Ein Problem, was man auch vielfach feststellt, ist, dass, das hatten Sie vorhin, glaube ich, auch erwähnt, Menschen, die hier ankommen, die wollen relativ schnell Geld verdienen und die sehen nicht ein, warum sie erst noch 2 Jahre einen Deutschkurs machen sollen, dann 4 Jahre oder 3 Jahre eine duale Ausbildung oder eine Lehre und dann haben sie dann einen Job, wo sie in der Lebenszeit mehr verdienen. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach die deutschen Strukturen teilweise nicht kennen. Es liegt daran, dass alle Menschen immer kurzfristiger denken als langfristiger, auch wenn es langfristig für sie sicher ist. Besser ist es zu tun. Und es liegt auch daran, dass sehr viele sehr schnell Geld verdienen wollen, um zum Beispiel aus Sammelunterkünften auszuziehen, eine eigene Wohnung zu haben, auf eigenen Beinen zu stellen und um die Familien zu Hause unterstützen zu können. Das hatten Sie erwähnt. Und das ist ein Problem, jetzt mal abgesehen davon, dass bei vielen die Ausbildung einfach nicht ausreicht, dass sozusagen das nicht zusammenpasst. Und das sind natürlich auch Mentalitäts-, auch Wissensfragen, die muss man vermitteln. Und da ist es natürlich sehr schwierig, wenn Menschen kommen, wenn sie schon 19, 20 sind, erst recht, wenn die letzten 2 Jahre der Biografie durchbrochen waren. Da ist es jetzt, wenn wir jetzt über das zentrale Mittelmeer reden und damit über Herkunftsstaaten, wo nur in wenigen Fällen, also hier nehmen wir Nigeria, nur im begrenzten Umfang Verfolgung stattfindet, dann wäre es eigentlich sehr viel sinnvoller. Man würde dann sozusagen proaktiv versuchen, Einwanderungskanäle zu schaffen, mit denen man nicht dieselbe Person erreichen würde, mit denen man aber vielleicht anderen Menschen aus diesen Ländern die Möglichkeit geben könnte, gleich zum Beispiel etwa für eine Ausbildung nach Deutschland zu kommen. Das wird dann das nächste Gutachten des Sachverständigenrats sein, 2018, da steht das dann drin, ist auch schon in der Vorbereitung, also wie man das dann auch macht und rechtlich macht, weil das ist dann natürlich im Idealfall eine Win-Win-Situation. Und mich würde nachher dann auch wirklich nochmal interessieren, warum eigentlich die meisten gesagt haben, bei der Integration funktioniert es nicht so richtig. Meine Vermutung wäre, wenn man das wirklich schaffte, sozusagen, nehmen wir Nigeria, bleiben wir bei Nigeria, jemand aus Nigeria, der vielleicht dann dort auch schon einen Sprachkurs gemacht hat und der kommt dann direkt dort aus der Schule nach Deutschland, macht hier eine Lehre, eine duale Ausbildung und bleibt dann hier oder geht zurück, das ist dann vielleicht auch seine freie Entscheidung, dass dann vieles, was auch hier jetzt offensichtlich als Problem wahrgenommen wird, so erst gar nicht entstehen würde, weil derjenige ist sofort in der Arbeit, hat da Kontakt nicht nur zu den eigenen Leuten in der Flüchtlingsunterkunft, sondern sozusagen zur normalen Bevölkerung. Die Sprache lernt da viel besser, ist sozusagen dezentral untergebracht. Das ist eigentlich eine sehr viel idealere Sache. Und was ich immer noch faszinierend finde, wir haben über die letzten 4 Jahre betrachtet, eine Nettozuwanderung, also Leute rein, minus diejenigen, die auch wieder ausgereist sind. Mhm. Viele reisen ja auch freiwillig aus. Vor allem bei den Unionsbürgern, über die ich jetzt sprechen will, nur ganz kurz erwähnen will. Wir haben über 1,5 Millionen Unionsbürger, die in den letzten 4 Jahren mehr nach Deutschland gekommen sind, als weggegangen sind. davon sehr viele aus Osteuropa, Polen, Rumänen, Bulgarien, Bulgaren. Da gibt es gewisse natürlich Phänomene, über die dann diskutiert wird. Duisburg gibt so ein Haus, was lange Zeit mal in Medien war. Aber ansonsten hört man darüber verdammt wenig. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass es ganz anders organisiert ist. Es ist nicht eine zentrale Turnhalle, wo die untergebracht sind, sondern die kommen. Die brauchen nicht mal eine staatliche Genehmigung. Die suchen sich einfach eine Wohnung. Die Integration läuft ganz über den Arbeitsmarkt.
Aber die haben die Möglichkeit, gleich zu arbeiten. Und das ist doch der Knackpunkt bei vielen Flüchtlingen. Und das ist auch das Problem, dass sie eigentlich keine wirkliche Mobilität haben, auch über dann das Land, in dem sie sind, hinaus.
Das ist richtig, dass da die Rechtslage auch während des Asylverfahrens und so weiter, aber da haben sie die meisten Hürden eigentlich abgebaut und spätestens nach der positiven Asylanerkennung haben sie einen völlig gleichberechtigten Arbeitsmarktzugang ohne irgendwelchen Vorrangprüfungen.
In Gesamteuropa oder nur dann dem Land?
Die Flüchtlinge. Und trotzdem klappt da dann die Arbeitsmarktintegration nicht.
Also da muss ich aber kurz was dazu sagen, weil das Problem ist auch nochmal ein anderes. Also man darf auch nicht, Irak ist auch was anderes als Syrien. In Syrien sind die Leute relativ gut ausgebildet. Wir haben an der Hochschule einige, ich habe auch ein Projekt gemacht mit Bauingenieuren und Architekten aus Syrien. Die werden dann sehr schnell integriert. Das Problem ist ja in diesen Kriegsgebieten, viele haben keinen Pass, sie konnten nicht nachweisen, was hatten sie überhaupt für eine Ausbildung. Sie kamen hier an, also viele Jugendliche vor allem kamen hier an und hatten eigentlich nichts. Das heißt, die deutsche Bürokratie war einfach total überfordert. Damit glauben wir jetzt, dass die 16 sind, denken wir, die sind vielleicht schon 18. Was haben die überhaupt für eine Ausbildung gemacht? Was bedeutet Abitur in Syrien? Das muss man ja alles in irgendeiner Form, sodass die eigentlich alle erstmal einen Hauptschulabschluss machen müssen, damit sie überhaupt eine Lehre machen können oder eben auch mittlere Reife. Wir haben mit ganz, ganz vielen Unternehmen Kontakte aufgebaut gehabt. Die haben sofort ganz viele Lehrstellen zur Verfügung gestellt und waren nachher ziemlich fast sauer, weil ganz wenige wir abrufen konnten, weil eben die Grundvoraussetzungen noch nicht da waren. Also auch zum Beispiel Firmen, die gesagt haben, sie bauen das wirklich auf, also dass dann die duale Ausbildung nachher angeschlossen werden kann und so. Also die Bereitschaft von Unternehmen und Organisationen, die war wirklich da. Aber es ist halt sehr, sehr kompliziert, dass eben so auch, also viele von den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, die haben alle eine Lehrstelle angefangen. Also es hat alles ganz gut funktioniert, aber das ist wirklich auch ein Problem.
Ich glaube, wir müssen langsam das Gespräch öffnen fürs Publikum. Bevor ich das tue, will ich mal eine üble Frage stellen, Herr Thüm. Sind Sie eigentlich für die Obergrenze?
Das ist die falsche Frage, ganz einfach. Und auch die CDU, also die Österreich hat eine Obergrenze, also die Obergrenze, ich meine, politische Kommunikation lebt von Vereinfachung, das ist logisch. Und sie können nicht komplexe rechtliche, politische Konstrukte auch in den Medien transportieren. Und die Obergrenze steht wahrscheinlich symbolisch dafür, will man restriktiver sein. Aber für die Obergrenze bin ich definitiv nicht, weil die Frage ist zu simpel. Also das sollen die Politiker machen und da soll dann der eine soll sagen, keiner soll abgeschoben werden, der nächste sagt, ich bin für die Obergrenze. Aber das ist letztlich politische auch Kommunikation, das ist Vereinfachung von Messages, die dann auch in der Sache im Detail sehr viel komplexer realisiert werden.
Ja, aber ein Punkt, warum sehr viele zu uns kommen, das sind wahrscheinlich die Sozialleistungen, die auch erwarten dürfen. Und in einem Interview haben Sie gesagt, wäre nichts dagegen zu sagen, wenn man das Taschengeld zum Beispiel kürzt.
Genau, das ist mein rechtliches Fazit gewesen. Das Taschengeld, also es gibt Hartz IV, jetzt habe ich auch schon länger mich nicht mehr damit beschäftigt. Hartz IV ist komplex zusammengesetzt und da gibt es einen Geldbetrag, der immer so ein bisschen pauschal als Taschengeld gemeint ist, wo aber Geldbeträge betroffen sind, die über die Minimalleistung für Unterkunft, Essen und so weiter hinausgehen, müsste die aber selber ins Gesetz gehen. Und da war die Frage, kann man das kürzen in bestimmten Konstellationen, etwa wenn jemand ausreisepflichtig ist und nicht ausreist. Die genaue Konstellation müsste ich selber jetzt im Gesetz wieder nachgucken. Und da war mein Fazit in der Tat, das geht.
Bei der Beschäftigung mit dem Thema ist mir eben aufgefallen, weiß nicht, ob ich es bei Ihnen in einem Ihrer Aufsätze gelesen habe, dass die klassischen Migrationsländer, was soziale Leistungen angeht, also eher zurückstecken. Und ein Grund dafür ist offenbar eben, sind die Migranten, die kommen.
Genau.
Während wir hier eine Debatte führen im Spiegel Online, gibt es wohl eine Abstimmung oder eine Umfrage darüber, ob die Kinder hier, die Flüchtlingskinder, praktisch die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben sollten wie die Geborenen. Da gibt es eine Umfrage und die sagt, die meisten der Bevölkerung sagen nein. Ist das denn die Normalität auch in anderen europäischen Ländern, dass Migranten praktisch die gleichen Leistungen beanspruchen können wie die Inländer?
Anerkannte Flüchtlinge kriegen dieselben Leistungen, wobei natürlich die Frage ist, was gibt es für Leistungen? Und in einigen Ländern gibt es für Menschen, die nicht in der Arbeit sind, sehr wenig sozusagen arbeitsunabhängige Sozialleistungen. Von daher ist es dann in Italien auch relativ wenig, was jemand bekommt, der nicht in der Arbeit ist, weil in Italien die meisten Sozialleistungen, jetzt mal abgesehen von der Familie und so weiter, über Arbeit vermittelt werden. Mhm. Deswegen ist es auch... zwar formal eine Gleichberechtigung, aber was Sie gemeint haben, das ist erstmal so eine mit den Einwanderungsländern und uns, das ist so eine empirisch durchaus spannende Beobachtung, dass sozusagen die klassischen Einwanderungen in der Tat auch eher liberale, kapitalistische Länder mit einem schwachen Wohlfahrtsstaat sind, während die Länder mit einem starken Wohlfahrtsstaat, also alle mittel- und nordeuropäischen Staaten, alle traditionell sehr wenig Einwanderung hatten, und da gibt es eine ganze Reihe auch von Forschung und Studien, die das aus verschiedensten Richtungen untersucht haben, wie das zusammenhängt, ob das Zufälle sind, ob das Kausalitäten sind. Eine ganz klare Linie lässt sich nicht ausmachen, aber die dahinterstehende Frage ist immer eine Gesellschaft, und das hat ein bisschen was schon wieder mit dem Händeschütteln zu tun. Eine Gesellschaft hat eben doch auch irgendwie einen Zusammenhalt, eine Solidarität, eine Kohäsion, und inwieweit führt eine Pluralisierung der Gesellschaft auch unter Umständen zu einer sozialpolitischen Entsolidarisierung, und es gibt einige, ein Kollege, den ich allerdings überhaupt nicht kenne, also ein Professor aus Oxford, auch kein Jurist, hat das mal untersucht, so 130 Länder so ganz pauschal dann einsortiert, plus minus hoher Wohlfahrtsstaat, niedriger Wohlfahrtsstaat, großzügiges Migrationsregime, weniger großzügiges, und sein Fazit war, man hat eigentlich zwei Optionen. Entweder man baut eine Mauer um den Wohlfahrtsstaat oder man baut eine Mauer ums Land. Sprich, die Leute, die mehr reinlassen, tun häufiger entweder weniger Sozialleistungen insgesamt an die Flüchtlinge geben oder wie Amerika einfach Migranten von Sozialleistungen ausschließen. Mhm. Wie wir es jetzt bei Unionsbürgern übrigens machen, die nicht arbeiten. Mhm.
Letzte Frage an dich. Bist du für Leitkultur? Unser Innenminister hat ja so 10 Thesen entwickelt. Dazu gehört auch der Händedruck. Dein Mikro.
Was heißt Leitkultur? Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir über unsere eigenen Wertesysteme diskutieren müssen und was wir noch von unserer Demokratie halten und wie wichtig dieser paradiesische Zustand für uns innerhalb unserer Gesellschaft, wo alle Menschen sich mehr oder weniger frei entwickeln können. Man muss sich ja nur das Grundgesetz anschauen, was da alles drinsteht und wie wunderbar das eigentlich ist. Und wenn man andere Länder kennt, dann weiß man, dass man das eigentlich schätzen muss. Und daraus ergibt sich der Rest.
Aber vielleicht ist ja gerade diese Kultur der Boden, auf dem wir dieses Paradies oder diese paradiesischen Zustände überhaupt halten und haben können.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Wir müssen das eben vermitteln. Wir müssen das den Menschen vermitteln, die kommen. Und das ist ja nicht nur damit getan, dass man, darüber wird auch meistens gar nicht gesprochen, man muss über diese Werte diskutieren, man muss sagen, was sind eure Werte, man muss sich auch für die Menschen interessieren, die kommen, man muss sich auch für sich selbst interessieren, und dann entstehen natürlich Diskussionen, dann wird man auch feststellen, so wahnsinnig unterschiedlich ist es gar nicht, aber wo die Unterschiede sind, zum Beispiel Menschen, die Gewalt ausüben, Menschen, die Frauen nicht achten, Männer, die ein komisches Regime hier bei uns wieder aufbauen wollen, die haben hier ganz einfach keinen Platz. ich sehe das gar nicht kompliziert, die werden einfach ausgewiesen oder dürfen nicht einreisen und so weiter. Das ist doch eine ganz klare Geschichte. Also das muss man nicht wahnsinnig kompliziert sehen. Also man muss einfach eine Möglichkeit finden, dass diese Dinge abgearbeitet werden können. Also zum Beispiel, wenn Leute hierher kommen, also die meisten Asylbewerber, die ich so mit denen ich gesprochen habe und so weiter, wollen alle wieder nach Hause. So, und was passiert eigentlich in Syrien? Alles ist kaputt, im Irak ganz vieles kaputt und so weiter. Und die wollen gar nicht bei uns bleiben. Also die wollen zurück, die haben Verlust der Heimat, die sind unglücklich, die etc. fühlen sich nicht willkommen. Es ist ja gar nicht so, dass die alle, das sind ja nicht plötzlich alles Migranten. Und man muss einfach diese Werte, unsere Werte muss man vermitteln, aber das hat jetzt mit dem Händedruck relativ wenig zu tun.
Ja.
Was uns wichtig ist, ist einfach nicht verhandelbar. Und ich glaube, da muss man selber mal wieder in unserer Gesellschaft darüber reden, was es eigentlich bedeutet, an den Schulen, bei Jugendlichen, überall.
Danke. Bevor ich jetzt öffne, möchte ich gerne nochmal die erste Abstimmungsfrage einblenden und Sie bitten, nochmal abzustimmen. Die Integration der Flüchtlinge hierzulande ist auf einem guten Weg. Erste Abstimmung 2, jetzt 10, ups, nochmal zurück bitte, ich habe nicht alle Zahlen aufgeschrieben, ja. Verbesserungsfähig war vorher 16, jetzt 11, gescheitert 5, jetzt nur noch 2, also.
Die sind gegangen, die Gescheiterten. Also, sind ja auch welche gegangen.
Ach so, wahrscheinlich die kritischen Stimmen. Na gut, ja, bitte, wenn Sie Fragen an die Referenten haben, gerne. Trauen Sie sich.
Und nicht nur Fragen, auch Kommentare.
Oder? Auch Kommentare. Auch Schimpfe, wenn es sein muss. Bitte, es gibt ein Mikrofon.
Halten Sie es vielleicht auch für möglich, dass vielleicht die Arbeitsmentalität sagen wir mal, eine negative Konnotation ist, weil jetzt vielleicht Afrikaner im Vergleich zu einem Rumäne oder einem Bulgare, die ja vielleicht zum Beispiel auf der Baustelle ja als ziemlich tüchtig in der Regel eingestuft werden?
Also Arbeitsmarkt, muss ich dazu sagen, ist überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Von daher kann ich zu Arbeitsmoral oder Einstellung relativ wenig sagen. Aber es macht wahrscheinlich einen Unterschied, warum jemand kommt. Und wenn jemand von Anfang an weiß, ich komme in ein Land und ich will dort auf dem Arbeitsmarkt Erfolg haben und ich will nicht nur dort Erfolg haben, ich muss dort auch über den Arbeitsmarkt gehen. Es ist letztlich meine einzige Chance, da hinzugehen. Dann führt es sicherlich dazu, dass das genau das Phänomen zu beobachten ist. Und es ist natürlich auch eine Selbstselektion. Also aus die Menschen, die aus Bulgarien etwa kommen, die kommen ja nicht, weil sie fliehen vor Krieg, sondern die kommen, weil sie in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt ein besseres Leben wollen. Und viele andere, die kommen, weil sie fliehen und wollen dann auch auf dem Arbeitsmarkt besseres Leben. Aber es ist diese Selbstselektion, dass von vornherein nur diejenigen kommen, die auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein werden, die wahrscheinlich auch so gewisse Unterschiede erklärt, würde ich denken.
Wenn man im Osten sieht und mal so gesellschaftliche Gruppierungen wie Sinti, Roma etc., die ja sehr, sehr stark unterdrückt werden und überhaupt keine Chance haben, Kinder nicht in die Schule können, sie in unwürdigen Verhältnissen leben und auch keine Arbeit bekommen und so weiter und so fort, dass die dann wie auch immer arbeiten wollen, vielleicht im westlichen europäischen Ausland, ist ja nachvollziehbar. Ich glaube, da muss man auch einen Unterschied machen. Auf gewisse Weise sind das natürlich auch wirklich Flüchtlinge und wie da Arbeit betrachtet wird innerhalb dieser Länder, ist ja wirklich teilweise erschreckend. Also da gibt es überhaupt keine Chance. Also es sind wirklich dann auch Flüchtlinge. Und nicht nur Arbeitsmigranten.
Danke. Ich habe übrigens eine Zahl gefunden. im Zusammenhang mit Flüchtlingen, Migranten, die Geld nach Hause schicken. Das ist eine Gesamtsumme, also weltweit, nicht nur bezogen auf Europa oder auf Deutschland, von etwa 410 Milliarden Dollar. Und demgegenüber gibt es eine Entwicklungshilfe von 290 Milliarden, also staatlicher Entwicklungshilfe. Da sieht man wahrscheinlich die Motivation wirklich für viele, warum die hier rüberkommen, um natürlich ihre Verwandtschaft daheim auch zu unterstützen. Das ist legitim, würde ich sagen. Bitte andere Fragen, mehr Fragen, Kommentierungen.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar geht es um die Berufsbilder der Zukunft. Die werden ja voraussichtlich, wenn man so im Umfeld schaut, immer komplexer. Also es gibt ja keinen Automechaniker mehr, sondern nur noch Mechatroniker. Alle möglichen Berufsbilder, die sind sehr stark von der Digitalisierung auch betroffen. Und da frage ich mich schon, wie so viele wenig qualifizierte Jobs noch bestehen bleiben oder vorhanden sein sollen, wo Menschen, die eben keine qualifizierte Ausbildung oder einen sehr guten Schulabschluss haben, sich behaupten können. Und da sehe ich auch ein großes Problem, wie man eben Zugewanderte, die eben nicht so ein hohes Bildungsniveau haben, zum Teil ja auch erstmal alphabetisiert werden müssen, dass sie da in der Gesellschaft, die wir repräsentieren, mithalten können. Wie soll das denn funktionieren?
Dazu hat der Sachverständigenrat sich ja auch geäußert, indem er meinte, ja, man muss den anerkannten Flüchtlingen eine gewisse Mobilität geben, dass sie dann auch innerhalb Europas sich einen Job suchen können, was durchaus vernünftig ist. Die Bedingung ist natürlich auch, dass dieses Land, in das sie gehen, wirtschaftlich stabil ist oder in einem Entwicklungszustand ist. Ja. Aber sie sind auch kein Arbeitsrechtler und kein Arbeitsmarkt. Aber,
ich meine, Sie sprechen genau sozusagen das Problem an, wenn man, also ich würde jetzt da beim IAB oder beim Bundesamt so eine Kurzanalyse, wenn man sich, die haben das schon also empirisch mit Interviews untersucht, die Qualifikationsstruktur, das ist alles nicht sehr erfreulich und das ist eine Herausforderung für die Gesellschaft, wie das dann sozusagen volkswirtschaftlich ist, ob die Zukunft der Arbeit sozusagen auch entsprechende weniger qualifizierte Jobs hat, da bin ich wirklich die falsche Person, um das zu sagen, wobei ich meine mich irgendwo neulich, ich meine irgendwo neulich gelesen zu haben, das ist mehr so eine Zweispaltung. Es gibt durchaus viele Jobs in diesem eher gering qualifizierten Dienstleistungssektor im weitesten Sinne und es gibt dann sehr viele hochqualifizierte Jobs, wo man auch wahrscheinlich jemand, der jetzt eine Ausbildung macht, nicht so ohne weiteres reinbringt. Und wir haben natürlich dann noch die ganzen Facharbeiter im weitesten Sinne, wo auch ein großer Engpass besteht seitens der Wirtschaft, wo auch alle Prognosen demografisch sagen, da ist auf Dauer wirklich ein massiver Arbeitskräftebedarf in Deutschland, der auch nicht allein aus der EU, aus der Europäischen Union gedeckt werden kann. Und da muss man dann natürlich genau darüber nachdenken. Erstens, wie bringen wir die Leute, die jetzt hier sind, vielleicht doch dazu, dass es klappt? Und zweitens, was haben wir dann vielleicht auch für Modelle, um jetzt sozusagen in dieser Wirtschaftsmigration dann proaktiv, auch steuernd, sozusagen dann die Leute ins Land zu holen, im Sinn wirklich von einer Win-Win-Situation oder vielleicht Win-Win-Win-Situation, wenn die dann auch noch Geld zurückverweisen, dann sind wirklich alle glücklich, dass die dann halt nach Deutschland kommen, um da irgendwo im Schwarzwald eine Ausbildung zu machen und da bei so einem Mittelständler zu arbeiten. Aber das ist dann in der Tat was anderes. Das ist dann nicht mehr sozusagen Flucht, sondern das ist dann Arbeitsmigration und die Idee, dass man jetzt so legale Zugangswege schafft und dann kommen die Flüchtlinge alle über die Arbeit. Das, was man manchmal hört, vor allem auch in der Politik, das wird nicht funktionieren, weil diejenigen, die kommen, wird in manchen Fällen funktionieren, aber in vielen nicht, weil viele, die da kommen, eben da passt das Qualifikationsniveau nicht. Aber wenn wir über Migration reden, geht es ja auch nicht nur darum, sondern da geht es auch um diese anderen alternativen Möglichkeiten, wo, glaube ich, auch die Gesellschaft eine ganz andere Umgangsform und eine Bereitschaft auch hätte, darüber zu reden.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Migranten oder Flüchtlinge an der Universität Konstanz studieren oder du an der HTWG?
Das ist natürlich jetzt eine Frage, oder? Wir haben erstens Frau Wander, aber wir haben, ist natürlich die Frage, welcher Migrantenbegriff das jetzt ist. Also ist es der Flüchtling? Ja. Da sind es, glaube ich, relativ wenige.
Wir haben jetzt nur zwei, die wirklich alle Studien laufen haben. Tatsächlich. Das sind zwei Biologen. 40?
Ja, das dauert aber halt dann eigentlich sehr, sehr lange. Wir haben gerade 40 ungefähr in der Beratung und das dauert einfach sehr lange, bis man dann auch die einzelnen Punkte besprochen hat.
Und was macht ihr mit denen? Also praktisch, theoretisch?
Also, die werden einfach beraten und zwar werden sie auch über die Universität hinweg beraten. Also das ist dann auch gemeinsam mit der HTWG oder mit der Stadt, dass wir dann auch schauen, also selbst wenn die sich bei uns melden und sagen, sie würden gerne an die Uni, wenn man dann aber merkt, das würde viel besser an der HTWG passen oder also weil wir auch einfach ganz viele Fächer dann nicht anbieten, die zum Beispiel die HTWG anbietet oder das ist sozusagen dieser ganzheitliche Ansatz oder dass man schaut, geht es dann eher Richtung Ausbildung und da gibt es einfach ein Netzwerk an Beraterinnen und Beratern hier im Landkreis, was ich auch irgendwie nur bestätigen kann, was auch gut funktioniert und es sind so bestimmt auch 20, 30 Beraterinnen und Berater, die sich dann vernetzen und aber das ist halt auch ein Teil, der einfach lange dauert, um dann auch einfach zu sprechen und zu schauen, wie passt es mit dem Deutsch, welche Schritte stehen jetzt an. Die Mobilität ist immer ein großes Thema, wo dürfen wir auch überhaupt hin?
Aber gibt es nicht auch an der Universität so die Idee, auszubilden, damit die Leute dann qualifiziert zurückgehen können in ihr Heimatland, wenn das dann friedlich ist? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
Also es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass auch dann Personen, wenn das, sage ich mal, von Interesse ist, dann auch die Ausbildungsplätze an der Uni haben können. Ja, die Uni ist ja auch Ausbilderin. Wir haben jetzt nicht, sage ich mal, sehr viele Plätze, aber doch schon in sehr breiten Bereichen, also in den Werkstätten oder in Büroberufen. Und nein, das ist selbstverständlich möglich, ja, dass man dann auch schaut, welche Möglichkeiten man dann auch direkt in diesen Berufen hätte an der Uni. Ja.
Aber es ist wahrscheinlich so, dass die an der Universität studieren können, prozentual gesehen eher in der Minorität sind, also genau. Im Promillebereich sind.
Zumal jetzt also in dem Fachthem, ich bin Jura, ist sehr sprachbasiert und ohne gute Deutschkenntnisse wird man in Jura nicht reüssieren, sodass man das auch niemand empfehlen könnte, der nicht Muttersprachler ist. Aber das führt ja letztlich eigentlich zurück zu einer Ihrer ersten Fragen vorhin, deutscher Ausländer. Deswegen hatte ich auch nach dem Migrantenbegriff. Was ist denn mit der inzwischen wahrscheinlich dritten Generation, wo der Opa mal irgendwie aus der Türkei kam als Gastarbeiter oder aus Sizilien als Gastarbeiter und da studiert jetzt der Enkel an der Uni Konstanz, hat Zeit seines Lebens in Deutschland gewohnt, ist rechtlich deutscher, staatsangehörig, spricht perfekt Deutsch, der hat natürlich auch mit Jura dann kein Problem. Ist der noch ein Migrant?
Gute Frage.
Ja.
Ja, warum?
Warum er ein Migrant ist? Naja, weil das ist natürlich schon so, dass man diesen Begriff jetzt mal endlich klären sollte, weil seine Eltern oder seine Großeltern eben nach Deutschland als Migranten kamen.
Also in Amerika wäre er wahrscheinlich in der dritten Generation, der wäre vielleicht ein Latino oder ein Asian American oder was auch immer, aber er wäre wahrscheinlich Amerikaner.
Naja, wir haben eben nie uns als Einwanderungsland verstanden. Wir können das gar nicht vergleichen. Also natürlich sind viele von den Türken inzwischen Deutsche, aber viele haben auch die doppelte Staatsbürgerschaft und viele von den Jungen, was ich überhaupt nicht verstehe teilweise, ich habe viele Gespräche geführt, sind total pro Erdogan. Die sind in Deutschland aufgewachsen, die Eltern sind in Deutschland schon manchmal aufgewachsen und jetzt plötzlich stellt man fest, dass eigentlich, also sagen die Türken selber in den Familien teilweise, dass sich trotzdem die Integration, so wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, also ich lebe im Stuttgarter Süden, da hat es eigentlich nur Leute von anderswo, ein paar Studenten und ein paar alte Heslacher, die Heimat, das Heimatgefühl oder die Wurzeln aus einem anderen Land oder das, was man von den Großeltern, Eltern mitgekriegt hat, ist anscheinend dann doch stärker als das, was der deutsche Staat hat bieten können. Das ist eine komische Geschichte. Also zum Beispiel viele Jesiden sind ja Kurden und die kurdische Gesellschaft ist natürlich auch eine, die sehr stark patriarchisch geprägt ist und wir hatten da in Stuttgart schon viele auch Ehrenmorde und so weiter, also auch in jüngerer Zeit und es sind Generationen, also das ist etwas, was man jetzt vielleicht auch feststellt, dass das, was wir immer gedacht haben, die Türken sind gut integriert, die Italiener sind es ja sowieso. Bei den Türken ist es, sagen selber die Türken teilweise, nicht überall gelungen.
Noch eine Frage aus dem Publikum, bitte. Alle guten Dinge sind 3 oder 4. Bitte.
Meine Frage richtet an Sie, Herr Thüm. Es geht um, ob man jetzt Einrichtungen schaffen muss im Ausland für Asylbewerber, wo dann schon an erster Stelle dort ihre Anträge stellen können. Das war ja ähnlich, hat kürzlich der EuGH entschieden, dass es nicht gehen kann, zum Beispiel in einer Botschaft einen Asylantrag zu stellen. Aber würde das jetzt nicht dazu führen, dass wenn Menschen, die schon vor Ort, wo man klarstellt, dass diese Menschen in akuter Not sind, flüchten, und dass man da schon sagt, die können ins Land und Leute, die jetzt weniger gefördert sind, eher nicht und quasi jetzt dann auch nicht dieses Risiko eingehen müssen, das gefährlich, also die gefährliche Route übers Mittelmeer und so weiter und ja, was Sie davon halten und ob das möglich ist, welche Möglichkeiten es gibt. Ja.
Ja, ist jetzt mal bei dem, ist es möglich? Ich glaube, da ist das Problem. Also würde die zentrale Mittelmeerroute, wo 60, 70, vielleicht auch 75% keinen Schutzbedarf haben, nach den rechtlichen Kriterien, die wir haben, sozusagen versiegen, wenn man das so sagen will, wenn wir jetzt sozusagen legale Antragsoptionen in der Botschaft, in wo auch immer ermöglicht. Und das war letztlich diese Frage, die vielleicht in gewisser Weise auch die, wollen Sie, dass sozusagen N rausgeht und dafür eine Jesidin aus dem Irak kommt, sozusagen N in meinem Fallbeispiel. Das wäre sozusagen das mal personalisiert. Und ich glaube, faktisch würde das nicht funktionieren. Und mit einem Anspruch bei Botschaften kriegen sie es auch nicht hin, dann sind es so viele, sie müssen das dann über Resettlement-Programme machen, aber mit dem Anspruch werden sie es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Ja, wenn man gerade mit bestimmten Ländern, wo jetzt, sage ich mal, kein jetzt sichere Herkunftsländer beispielsweise, wenn man dort kooperiert mit diesen Ländern, dass diese Flüchtlinge zuerst in diese Länder flüchten können, quasi dort einen Asylantrag stellen und dann jetzt innerhalb der EU, dann werden die dann halt verteilt, je nach Bedarf und wirtschaftlicher Leistung und so weiter. Also so eine Idee fand ich jetzt persönlich jetzt nicht schlecht und strebenswert. Aber
genau, setzt aber voraus, dass sie innerhalb der EU Länder finden, die bereit sind, die aufzunehmen.
Ja, das ist das Problem.
Und die finden sie nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Deutschland bereit ist, aufzunehmen, wenn man jetzt sozusagen bei der Bundestagswahl ein Referendum macht, wo man ankreuzen kann, wie viel soll Deutschland aufnehmen. Oder stellen wir mal einfach, wir dürften bestimmen, wie viele kommen sollen, was natürlich unrealistisch ist. Machen wir der Bundestag mal ein Referendum, wie viele soll Deutschland aufnehmen? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 jedes Jahr. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber Sie sprechen natürlich ein entscheidendes Problem an, wie man ein Asylsystem auch global baut, was sozusagen über die aktuellen Asyldarwinismus hinwegkommt, dass derjenige, der es schafft, über die zentrale oder die östliche Mittelmeerroute, der ist hier, und derjenige, der nicht schafft, ist draußen. Paradoxerweise ist dann auch der eigentlich gar keinen Asylanspruch hat, nämlich unser N, der bleibt auch hier, und diejenigen, die Schutzbedarf haben, bleiben draußen. Wie wir irgendwie dieses System überwinden und ein System bauen, wo in Deutschland, in Europa, aber auch vor Ort natürlich denjenigen Menschen geholfen wird, die es brauchen. Und das wäre sozusagen der Königsweg, dann wäre auch das Dilemma in gewisser Weise aufgelöst. Mhm. Nur das ist wahrscheinlich eine zu schöne Welt.
Ja, natürlich, da müssen alle mitmachen. Das ist alle europäischen Länder vor allem insbesondere. Ja. Das ist ja nicht Deutschland allein verantwortlich. Da müssen alle mittragen.
Ja, politischer Auftrag. Kann denn Wissenschaft überhaupt was zur Integration von Flüchtlingen beitragen? Außer über Asylrecht, über Rechtsfragen, anderen Themen?
Naja, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und also jeder macht andere Dinge, auch in der Wissenschaft macht jeder andere Dinge. Wir sind in der Uni sehr, sehr vielfältig und wir tun wahrscheinlich sicher keine Lösungen bereitstellen, die man dann eins zu eins umsetzen kann. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber den Mehrwert, den ich im Idealfall leisten kann, ist, dass ich gewisse Komplexitäten auch in der rechtlichen Konstruktion klar mache. Und wenn das dann hilft, dann ist ja schön.
Ja, wir entwickeln ja Ideen, also innovative Problemlösungen, machen nicht nur Dinge schön, sondern entwickeln ja schon den Sinn und alles auch. Und natürlich kann man dann auch mal für eine Gesellschaft und für solche Probleme Problemlösungen suchen.
Wir haben zum Beispiel nicht über Architektur gesprochen, das ist ja auch ein Thema. Du hast ja auch in dem Bereich gearbeitet oder arbeiten lassen. Wenn man an die Containersiedlungen hier denkt, dann wird es einem eigentlich eher schlecht. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, um Menschen, die hier ankommen, unterzubringen. Aber
haben wir ja gemacht in einem Projekt.
Eben. Meine Damen und Herren, 7:07 auf meiner Uhr. Ich habe überzogen, aber da sind Sie auch ein bisschen dran schuld. Oder nicht schuld oder mit dabei. Es ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, ein sehr komplexes Thema, schwieriges Thema auch. Es hat ganz viele Facetten. Vielleicht wäre es ja auch sinnvoll gewesen, wenn wir hier auf dem Podium jemand gehabt hätten, der aus seiner eigenen persönlichen Erfahrung schildert, wie Integration stattfindet, wo sie gelingt, wo sie misslingt, wäre vielleicht ja auch für eine nächste Debatte eine Idee. Ich bedanke mich dafür, dass Sie ausgehalten haben, dass Sie überhaupt gekommen sind bei diesem Badewetter. Ich bedanke mich bei den beiden Referenten Judith. Judith kenne ich seit bald 30 Jahren, deshalb dieses Duo. Herrn Thüm habe ich jetzt kennengelernt und ich habe über die Lektüre seiner Aufsätze wirklich sehr viel gelernt. Vielen Dank auch dafür und vielen Dank auch der HTWG und der Uni dafür, dass ich den Abend hier moderieren durfte. Dankeschön, einen schönen Abend noch.